Hallo zusammen. Ja, ich bin der Ralf und ihr habt mich hier mit Sicherheit schon ein paar Mal gesehen und auch mal ein paar von meinen Vorträgen gehört. Und ja, ich habe so überlegt, dieses Jahr Labortage, dachte ich mal, halte ich auch mal wieder einen Vortrag. Und habe dann auch lange überlegt, was für ein Thema ich anschlagen sollte. Und da lief dann so auf Netflix vor so einem Monat oder so diese wundersame Serie The Billion Dollar Code. Da geht es so um die Geschichte von Art und Kommt. Alles natürlich wundersam verdramaturgisiert. Und ich habe dann auch noch einen Podcast gehört, der ist wesentlich weniger dramatisch, aber viel spannender. Auch von Art und Kommen. Und ja, in der Zeit habe ich halt auch gelebt in den 90ern und habe da halt auch mit einer Silicon Graphics Onyx rumgespielt. So ähnlich wie Art und Kommen. Und ich dachte mir, hey ho, wenn die ihre Geschichte als Fernsehshow irgendwie verkaufen können und das kommt und das ist wirklich spannend gewesen, dann kann ich auch mal ein bisschen was erzählen, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich dachte mir, das würde euch vielleicht auch interessieren. Und das hat sich halt alles hier ganz in der Gegend abgespielt zum Teil. Und Titel des Vortrags ist A Long Time Ago in the Galaxy Not Too Far Away, also hier. Und das war halt eine Zeit, da hat man mit Computern gearbeitet und da waren halt, um Douglas Adams zu zitieren, Männer noch richtige Männer, Frauen noch richtige Frauen und kleine Pelze gewesen von Alpha Centauri, noch richtige kleine Pelze gewesen von Alpha Centauri und vor euch steht halt dieses kleine Pelze gewesen. Ja, fang mal an, fang mal, fang mal an. Ich bin geboren am 21. Juni 1968 im Summer of Love, wie das so schön hieß. Ehrlich gesagt war 1968 ein ziemlich katastrophales Jahr. Es gab halt in Vietnam die Tet-Offensive, damit war der Vietnamkrieg irgendwie gegessen für die Amerikaner und extrem blutig. In Europa passierte der Prager Frühling, nicht besonders prickelnd. Martin Luther King wurde erschossen, Rudi Dutschke wurde abgeknallt, Robert Kennedy wurde abgeknallt. Und die einzig beiden positiven Geschichten 1968 neben Ralf Brugschen ist geboren worden, war halt, dass Weihnachten 1968 Apollo 8 den Mond umkreist hat. Das ist halt das berühmte Bild. Und ein Jahr, ein Monat, ein Tag später halt auch Apollo 11 gestartet ist und auf dem Mond gelandet ist. Und die Apollo-Mondlandung war natürlich in der Zeit halt ein Riesenthema, als ich halt unheimlich klein war. Und eine andere lustige Sache, die 1968 passiert ist, das habe ich auch noch nicht gewusst, ASCII wurde verabschiedet. Ja. Ja, also ich bin halt in den 80, ich bin halt in den, bin 68 geboren. Und Computer waren ja zu dem Zeitpunkt sowas vom anderen Stern. Also, niemand hatte Computer, niemand kannte Computer. Computer wurden nicht benutzt. Computer waren so weit weg von allen Menschen. Im Apollo-Programm haben sie Computer eingesetzt. Und ich meine, über den Computer, der da eingesetzt wurde, wurde halt schon viel erzählt. Aber ich bin halt in Moers am Niederrhein geboren worden. Und in ganz Moers, in den 60er Jahren, gab es keinen einzigen Computer, also nicht der größte. Für mich Computer, als ich geboren wurde und in der Zeit keine. Hä? Dann geht das nicht weiter. Ja, in den 70er bin ich halt groß geworden, so als Kind. Ne? Hightech in den 70er Jahren, da war die Hightech. Das war so das hightechigste Ding, was es gab. 1973, das war ein Grundig Supercolor 6060. Ich habe irgendwie einen halben Tag gebraucht, im Internet ein Bild von diesem Moped aufzutun und von der passenden Fernbedienung dabei, weil es gibt also von diesem Fernseher so viele Varianten, aber das war die erste. Das war die von 1973. 1973 ist in Deutschland das Farbfernsehen eröffnet worden. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist halt von 1969, da war ich ein Jahr alt, da haben mich meine Eltern mitten in der Nacht aus dem Bett geholt. Ja, um die Apollo-Mondlandung zu sehen. Und ja, das einzig Coole an dem Fernseher war die Fernbedienung. Später gab es die Dinger mit Infrarot, aber die erste Generation von diesem Fernseher, da war die Fernbedienung noch mit dem Ultraschall. Und das Geile war, wenn man die Zunge an den Ultraschall-Emitter getan hat und auf den Knopf gedrückt hat, so geil geprickelt. Weil ich ja auch schon mal. Als Kind experimentieren wir mit allem Möglichen. Das ist das Einzige, weil ich mich da so richtig dran erinnern kann. Und dass das Ding irgendwie innerhalb von anderthalb Jahren oder so mehrfach verreckt ist, weil das Design von der ersten Generation von dem TV da hatte noch so seine Flaws. Und natürlich hier Star Trek, ne, in den 70er Jahren. Ey. Also das war für mich so das Fenster zur Welt. Ja, das Ding da. Und ja. Und halt als Kind, wo ich mit angefangen habe, war halt zerlegen. Also ich liebte Dinge zu zerlegen, das hat meine Eltern in den Rand des Wahnsinns getrieben. Also ich habe zum Beispiel geschafft, dass das Transistorradio auf so einer Hightech-Device von meiner Mutter habe ich zerlegt. Das mochte die gar nicht. Aber halt das ganze Zeug, alles was um mich herum gab, das war halt so Hightech aus den 70ern. Hier. Das ist ein frühes Handycover, hatte meine Oma. Ja, das ist cool, ne? Mit dem grauen Wildscheibenböpsi da drunter, ja. Oder hier dieser Ford, ne, das ist ein Ford Taunus, das ist irgendwie gestaucht auf dem Bild. Sorry, der ist deutlich länger, also das sieht total gestaucht aus, das Bild. Jedenfalls das Auto da, das war halt ein Coupé und das hatte einen V6-Motor drin mit über 100 PS. Mein Vater hatte die High-End-Variante von dem Gerät, das machte über 200 Sachen. Also der hatte einen Tacho, der ging bis 200 und wenn der Vollgas da über die Autobahn gebrettert ist, war der Tacho hinten am Anschlag. Ja, weil die dickste Motorisierung, das Ding reinpasste, machte innen drin einen Lärm, das war unglaublich. Also man konnte sich nicht mehr unterhalten. Und da mein Vater dabei hemmungslos geraucht hat, habe ich ihm häufig genug sein Auto vollgekotzt. Ja, das war Hightech in den 70ern. Und das Geile an der Geschichte war, man konnte tatsächlich mit 200 Sachen mit der Kiste so über die Autobahn brettern, weil die Autobahnen waren erschütternd leer, im Gegensatz zu heute. Ja, und dann waren die 70er vorbei und wie gesagt, 70er Jahre. Das Einzige, was ich an Hightech noch mitgebracht habe aus den 70er Jahren, ist dieses Ding hier von meinem Opa. Das war auch Hightech aus den 70ern, das war auch Elektronik. Das ist eine Kamera. Das ist keine Videokamera. Das ist eine Super 8 Kamera. Die hatte schon einen elektronischen Belichtungsmesser, eine elektronische Blendensteuerung. Die hatte einen elektrischen Zoom-Motor. Und der Film wurde da seinerzeit auf diesen Kassetten, ist sogar noch eine drin, aufgezeichnet. Da passen 3 Minuten Filme drauf. Etwa. Ohne Ton, also aber in Farbe.
Also Film auch.
Das ist Film. Das ist 8mm Film.
Hat auch richtig viel Geld gekostet, der Film.
Ja, das, ich glaube, so eine Kassette, die lag sogar 30 Mark oder so.
Für 3 Minuten. Für 3 Minuten. Da muss man schon überlegen, was man aufnimmt.
Ja. Ich habe neulich mal meine Super 8 Filme eingescannt. Das ist also ein interessantes Material aus den 70ern. Allein wie die Leute gekleidet waren und so. Ja, und dann Anfang der 80er hat man die Dinger immer irgendwo gesehen. Also so Videospiele, ne? Auch so Videospiele, so halt so Automaten, wo man Markstück reingeschmissen hat und dann spielen konnte, so Donkey Kong und so ein Zeug, ne? Die standen dann so in Pommesbuden, waren die sehr beliebt. Meine Mutter hatte in ihrem Laden dann auch immer eins. Und das war natürlich so als Kind, ne, so, wow, Videospiele, geil. Und Videospiele war für mich so die Incentive, mich mit Computern zu beschäftigen. Und sowas, ne? Das waren so Homecomputer von Anfang der 80er Jahre. Das eine ist ein VC20 und das andere ist ein T994A. Das sind beides extrem räudige Maschinen. Die waren alle langsam, viel zu wenig Speicher und a pain in the butt zu programmieren. Und ja, und es war halt so, dass die Dinger da, die gab es in Mörs in einem Laden zu kaufen und in ein paar Schulen habe ich die auch gesehen. Das sind Commodore Tischrechner. PET hießen die oder Commodore 8000, 4000. Diese waren auch extrem räudige Geschichten. Und das war halt so, dass ich als Kind habe die Dinger halt immer gesehen, durfte damit auch immer mal spielen, bin in die Bibliothek gegangen, habe mir Bücher reingezogen, wie man programmiert. In der Schule hat man Computer, hat mich der Rechner, der Lehrer nicht drangelassen, da war ich irgendwie in der 7. Klasse. Und dann war ich halt so 11, 12 war ich, das war 1981. Und einer der Mieter über dem Laden von meiner Mutter, das war auch so ein Nerd, würde man auch heutzutage zu sagen, der hat sich mit CB-Funk beschäftigt, da sieht man so ein CB-Funkgerät aus der Zeit, und mit HiFi, und der hatte so einen Sinclair ZX81 Computer. Und der kostete am Anfang irgendwie 400 D-Mark, und als Bausatz gab es ihn für 180, und da habe ich halt kontinuierlich meine Eltern gekickt, dass ich doch bitte auch so einen Bausatz haben kann, dass ich mir so einen Sinclair selber bauen könnte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich schon gewisse Lötskills, und ich hatte in der Bibliothek, gab es da so wundersame Bücher, Mini-Spione, 1, 2 und 3, 4 und 5. Und ja, das war so für mich als Kind, ne? Ich habe dann gelernt, wie man Schaltpläne liest. Ich hatte so einen Kosmos-Elektronikkasten, da habe ich mir so Schaltungen zusammenstecken können. Und einen Chemiekasten, der war allerdings auch so ein Kosmos. Und da war ich halt so irgendwie der Meinung, ich hätte die Skills, diesen Sinclair da zusammen zu löten. Ich hatte einen 16 Watt ERSA-Lötkolben mit Lochrasterplatinen und so ein Zeug habe ich halt auch schon, wie gesagt, so kleine Sender gelötet. Aber da waren meine Eltern irgendwie nicht so überzeugt von. Und dann gab es dann halt den als Nicht-Bausatz plötzlich irgendwie für 190 Mark. Und dann habe ich tatsächlich meinen allerersten Computer bekommen. So was. Nicht als Bausatz, sondern schon als Fertigmodul. Den habe ich dann an diesen Hightech-Fernseher, den ihr vorhin gesehen habt, diesen Grundig angeschlossen. Der hat dann noch einen tatsächlichen TV-Modulator, weil diese alten Fernseher, die hatten keinen Videoeingang. Also Videoeingänge gab es da nicht. Der hatte eine Antennenbuchse. Da konnte man das Ding halt dann in eine Antennenbuchse anschließen, das Bild war dementsprechend. Und dann musste ich mir noch einen Kassettenrekorder organisieren, dabei habe ich so einen Elektronikschrauber in Mörs Innenstadt kennengelernt. So hat man irgendwie Leute kennengelernt, weil ich hatte plötzlich einen Computer und da lernt man halt andere Leute kennen, die auch Computer hatten oder sich mit Elektronik und so ein Zeug auseinandersetzten. Wie gesagt, vorher gab es da gar nichts. Ne? Das gab es dann immer mehr. Man hat man Leute kennengelernt. Dann habe ich halt dann noch so einen Fernseher irgendwie in die Flasche gekriegt. So was ähnliches wie der da unten. Ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Und dann hatte ich plötzlich einen Computer mit Fernseher und Kassettenrekorder und konnte endlich Videospiele spielen. Und so mein erstes Videospiel, das war so ein Spiel, das kohlten so Sterne über den Bildschirm und man konnte mit so einem Y den Sternen ausweichen. Ja. Passte in den unglaublichen Speicher von 1 Kilobyte von diesem Computer. Also das Ding hatte einen Basic-Interpreter, hatte 1 Kilobyte Speicher und hatte sogar einen dynamischen Bildschirmspeicher, weil der gesamte Bildschirm nicht in das 1 Kilobyte reinpasste. Also völlig, völlig krankes Design. Später hatte ich dann noch eine 16 Kilobyte Speichererweiterung für das Ding, aber da ich halt kein Geld hatte und Geld sparen musste, habe ich natürlich die billigste Speichererweiterung gekauft, die für das Teil gab. Das hat irgendein Typ selber zusammengelötet. Und und hat das billig vertickt und das Problem war, kann man hier sogar erkennen, hier ist so ein Notch in der Platine und da gab es halt einen Stecker mit da an der Stelle, wo der Notch ist, war da dementsprechend ein Plastikgegenstück, dass der Stecker halt immer sauber reinging und bei diesem billigen Ding, was ich hatte, war der Notch nicht. Also musst du beim Reinstecken halt aufpassen, wie das Ding da reingeht, dass man da nicht irgendwie. Und der war auch wackelig. Also man hat das Problem, dass wenn der Erschütterung kriegt, ist mir der Rechner abgestürzt. Das war so richtig scheiße. Dann habe ich halt Basic gelernt, habe mich halt mit Elektronik beschäftigt, habe halt hauptsächlich Wanzen gebaut. Und das andere große Ding, was mich beschäftigt hatte, wo ich unbedingt dran eine haben wollte, war Lichtschranken. Das fand ich auch irgendwie geil. Ja, dann hat dann irgendeine Firma. Also dann kam 1982 der ZX, ja, das waren nur die Computer weiter in den 80ern. Das Ding hat man dann irgendwann in den späten 80ern in der Schule, den C64 kennt jeder. Und bei uns in der Nähe war eine Firma, die hieß Brabender Realtest, die machten so Testkammern für so Alterungstests von irgendwas. Und die hatten nur eine Prime, das ist das Ding da unten, das ist so ein Minicomputer. Die hat nur einen von diesen Laufwerken. Das ist so ein Wechselplattenlaufwerk. Und da hing dann so ein Tektronix-Terminal dran und da lief da Medusa-Cut drauf. Das gibt es immer noch. Das ist so ein Cut-System auf einem Vektordisplay. Und die suchten jemanden, der da irgendwelche Skripts für ihre computergesteuerten Automaten da irgendwie programmiert. Dann habe ich da so ein Basic-Programm geschrieben, mit dem man da so einfach Koordinaten einhacken konnte und der dann diese Skripts gebaut hat für diese programmierbaren Maschinen. Das Hässliche war, ich durfte am Ende die Koordinaten alle selber eingeben. Das heißt, ich war da so Viertel Programmierer und Dreiviertel Datentypist. Aber immer hat das genug Geld gegeben, dass ich mir meinen ersten vernünftigen Computer kaufen konnte. Dennoch. Also das war so mein Baby. Das war ein Sinclair ZX Spectrum, den habe ich gekauft mit 16 Kilobyte Hauptspeicher. Den habe ich dann relativ einfach auf 48 aufgerüstet. Ich hatte dann, also das war so richtig großartig, das Gerät, da gab es auch eine Menge Spiele für. Dann habe ich mir irgendwann mal diesen Printer dazu gekauft, der war ziemlich scheiße. Das ist ein Metallerosionsdrucker, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die funktionieren. Metallerosion.
Die brennen kleine Löcher in die Alufolie eigentlich, ne?
Richtig. Mhm. Du hast Papier, das ist mit Kohle, also mit Graphit besprüht sozusagen, beschichtet, und auf das Graphit ist dann eine dünne Schicht Aluminium drauf gedampft, also elektrolysiert, keine Ahnung, drauf gedampft worden. Das heißt, du hast eine Schicht Aluminium, schwarz und Papier. Das heißt, dieses Papier ist dann so silbrig und der Druckkopf besteht aus einem Draht. Virtually ein Draht. Das sind sogar zwei Drähte in dem Fall gewesen. Die waren an so einem geriffelten Band befestigt, der über den Motor halt an diesem Ding vorbeigezogen ist. Dann hatte der vorne einen Kontakt, dass er wusste, dass der Druckkopf am Anfang vom Papier ist. Und immer wenn ein Pixel gesetzt hat, wird eine Hochspannung drauf getan, ist ein Funke übergesprungen, hat das Aluminium verdampft. Ja. Übles Teil, das Papier war schweineteuer. Ja, die waren sehr beliebt, weil du kannst ja total billige Drucker bauen. Ja, aber halt mit diesem Prime-Job habe ich mir den Spektrum finanziert. Und ja, weil das war so das angesagte Ding so. Unter den Leuten, die ich so kannte. Ein C64 konnte ich mir nie leisten. Da kostete der C64 irgendwie 600 D-Mark und dann brauchtest du nochmal für das gleiche Geld die Floppy dabei. 1200 Mark, ey, come on. Ich habe bei diesem blöden Job, habe ich da 500 rausgetragen. Damit konnte ich mir halt den Spektrum leisten und ein bisschen Zivilisation. Ich habe mir dann ein Joystick-Interface gekauft. Da hing dann der dran. Der war auch unzerstörbar. Am Anfang hatte ich so ein Geschenk bekommen von so einem Atari-System. Dann haben wir da irgendwie Decathlon mitgespielt und hat der sanft knack gemacht. Der hat Decathlon überlebt. Decathlon kennt ihr, dieses Olympic-Spiel, wo man einen Joystick rütteln muss, um da seine Figur da auf dem Bildschirm zu beschleunigen. Ja. Und dann später hatte ich dann diesen GP50-Drucker von Saikosha, der war halt ein echter Matrix-Drucker und der war halt kompatibel zu dem Sinclair-Drucker. Aber das Schöne an dem Sinclair-Drucker war, man konnte einfach auch eine Bildschirmkopie machen und dann hat er einfach eine Hardcopy vom Bildschirm gemacht, eine Grafik. Also so vom Drucken her war der Sinclair eigentlich richtig sexy. Und das Ding hatte ich ganz am Schluss, das war auch extrem sexy, das war ein Multiphase 3, das war ein großer roter Knopf. Weil die haben angefangen, Spiele mit Kopierschutz zu versehen, das zeigen wir gleich auf der nächsten Slide. Und mit dem Knopfer konntest du einfach einen Memory-Dump auf die Kassette machen. Und das lief dann einfach weiter an der Stelle, wo du es gedumpt hast. Und das Schöne war dann, also man hatte einen Memory-Dump und dann konnte man dann halt auch das Ding debuggen und dann auch Kopierschütze aushebeln. Und wir haben so einiges rumgehackt auf den Dingern. Da gab es einen schönen Debugger, den konnte man beliebig in den Speicher tun und dann debuggen und ändern. Und da habe ich halt Z80 Assembler bei gelernt. Und das coolste Device, was ich hatte bei dem Sinclair, das war das da. Das ist ein Interface One. Das kam 1985 auf den Markt. Das war so ziemlich das letzte, was ich gekauft habe für den Sinclair. Das ist einmal dieses Ding hier, das Interface. Das hat zwei Ports hinten noch dran, dass man nicht sieht. Das eine ist ein 8-pinniger RS-232-Port und das andere ist eine Klinkenbuchse für ein lokales Netzwerk. Da gab es ein Sinclair-Netzwerk, dann könnte man bis zu, glaube ich, 64 von diesem Spektrum in so einem Ringstrukturnetzwerk miteinander verknüpfen und konnte Daten zwischen Rechnern hin und her schubsen. Und dieses Microdrive, da sieht man, das ist die Cartridge dafür, das war wirklich so groß. Da passt, das ist ein Endlosband, da passten insgesamt 90 Kilobyte Kram drauf und das Ding brauchte 7 Sekunden, um einmal durchzulaufen. Das heißt, du hattest eine garantierte Zugriffszeit von 7 Sekunden. Auf egal was. Und da konntest du Files aufmachen und sequenzielle Files draufschreiben. Random Access ging eben irgendwie nicht. Aber damit habe ich dann halt schon, damit konnte man schon lustige Sachen machen. Vor allem konnte man dann sowas da einklemmen, ein Data von SN20D. Und damit, das hat man dann die Welt aufgemacht ins Netzwerk sozusagen. Also zu dem Zeitpunkt waren halt Mailboxen angesagt. Also FidoNet war angesagt. Und Cerberus-Netz gab es noch nicht. Aber ich habe den Hartmut Schröder kennengelernt und den Stefan Mexner heißt er, glaube ich. Das sind die beiden, die Cerberus-Netz gemacht haben. Also die haben das Ding auf einem Apple II entwickelt. Also ich habe die beiden Entwickler von Cerberus, also vom jetzigen Z-Netz, wie man das Ding sich nennt, habe ich persönlich kennengelernt seinerzeit. Ich war da 15 oder 14. Und die trafen sich halt einmal die Woche in Duisburg in so einer Kneipe und oder was einmal im Monat, glaube ich sogar nur. Und ich war halt irgendwie da mitten Mang und habe dann auch Cerberus-Netz testen dürfen und so, weil ich hatte einen Akustikkoppler und das Terminal-Programm auf dem Sinclair, das war richtig übel, weil das Problem ist, der hatte einen grafischen Framebuffer und Scrolling auf dem Framebuffer war extrem CPU-intensiv. Und der serielle Port war natürlich nicht gebuffert. Das heißt, immer wenn er gescrollt hat, hat er so eine 50-50 Chance gehabt, dass das nächste Byte gegabelt war. Das heißt, immer wenn er gescrollt hat, war dann ein Übertragungsfehler auf dem Bildschirm. Das war so übel. Das heißt, wenn du Fidelity brauchst, ist das Scrolling einfach abgeschaltet. Dann hat er, wenn er unten rausgegangen ist, einfach oben wieder reingeschrieben. Konnte man mit leben. Weil wir hatten nichts anderes. Ich hatte nichts anderes. Ja, ich wollte auch einen eigenen Akustikkoppler bauen, aber meine Elektronik-Skills zu dem Zeitpunkt waren einfach nicht gut genug. Mir fehlt auch die Hardware, um das sauber auszumessen. Also man muss die Frequenzen einstellen, vor allen Dingen den Pegel. Und den Pegel einstellen, da bin ich dran gescheitert. Die Frequenzen habe ich jemanden gefunden, der hat einen Frequenzregler gehabt. Das war in Ordnung. Aber ich habe mein eigenes Motor nicht zum Laufen gekriegt. Shame on me. Ja, was lief da so drauf? Ne? Also wie gesagt, Spiele, also das ist Elite, wer das Spiel nicht kennt, der hat sich noch nie mit Retro-Computing beschäftigt. Das Elite auf dem Spektrum hatte diesen wundersamen Kopierschutz, der nannte sich irgendwie, kann man das noch lesen, Lenslock, genau. Und ich hab das hier geknackt, also ich habe geschafft, Elite zu knacken auf dem Spektrum, ich habe das Lenslock rausgekickt, das war gar nicht mal so einfach, die haben da einen Interrupt umgebogen, haben so ein paar hässliche Sachen gemacht, aber es war nicht irgendwie encrypted oder so. Also das Lenslock aushebeln, da, wie lange haben wir dran geknackt? 3 Tage oder so, dann war das Lenslock weg. Und was wir auch besessen haben, war ein Freund von mir, der hatte einen Doppel-Tape-Deck, da konnte man halt einfach Tapes kopieren und wir haben dann halt die Spiele aus England bestellt, die kamen dann immer in einem großen Karton zu meinem Freund und dann haben wir halt immer zusammengeworfen, haben ein Spiel aus England bestellt, haben uns die alle kopiert und dann ging es immer reingum, wer die Originale behalten durfte. Faire Sache, ne? Als Schüler konnte man sich eh nicht so viel leisten. Ich habe dann auch dieses Computing Weekly oder so, eine englische Computerzeitung, die gab es in Mörs am Bahnhof, da war ich halt häufig irgendwie zugange, da gab es halt gute Computerzeitungen in Englisch. Da habe ich mein Englisch trainiert. Hey ho, meine Eltern konnten alle kein Englisch, um mich herum konnte niemand Englisch. Also heutzutage können ja fast alle Englisch. Damals war das nada. Ja, was haben wir gemacht? So, das ist auch berühmt hier, das ist Lords of Midnight und das hier unten, das ist Ultima Play the Game, das sind so mit so einer von schräg oben Perspektive. Ne? Da liefst du ja mit deinem Charakter durch die Gegend. musstest hüpfen und Rätsel irgendwie. So Jump and Run. Das ist ein 3D-Shooter, der war ziemlich geil. Ich habe vergessen, wie das Spiel hieß, aber es war einfach schon. Ich kann mich erinnern, das habe ich ewig und 3 Tage gespielt. Das da unten ist Manic Miner. Das ist ein Spiel, das treibt an den Rand des Wahnsinns. Könnt ihr mal auf YouTube gucken, Manic Miner. Da gibt es einen Walkthrough. Du wirst bescheuert, wenn du zuguckst beim Spielen. Also ich bin da nie über die ersten 5 Level gekommen. Das ist ja Horror, das Spiel. Aber was er beliebt. Und das da hier ist ein Flugsimulator. Airfight hieß der, glaube ich. Auch sehr primitiv, mit halt so Vektorgrafik. Und auch das gegnerische Flugzeug war eher primitiv. Aber du konntest gegeneinander spielen. Über dieses Interface 1 mit diesem Sinclair-Netzwerk. Also du konntest mit 2 Spektrums zusammen und dann mit so einem Klinke-auf-Klinke-Kabel konntest du sie verbinden. Und dann haben die sich gefunden und dann konntest du gegeneinander Flight Simulator zocken. Haben wir ewig gemacht. Das war mega geil. Also wir haben also LAN-Partys geworfen, wird man heutzutage sagen, in den 80ern. Ja. Und das hier, das war so mein absoluter Leib und Magen. Also das ist das. Also wenn du wirklich mal so geile Spiele suchst, sucht man nach Level 9 Computing. Das ist Text Adventures. Also ich habe Text Adventures habe ich geliebt. Das ist so ziemlich so, das ist halt so Adventure in Textform. Du liest halt Prosa auf dem Bildschirm mit Räumen, wo du umherlaufen kannst. Und du kannst halt, du gibst halt, interagierst mit dem Computer über den Eingabe von Befehlen. So Abteilung, look at Apple, take Apple, eat Apple, the Apple was poisoned, you're dead. Load, quit. Und das, da gibt es epische Sachen, richtig, richtig geiles Zeug. Ja, und ich habe auch selbst ein bisschen was gemacht auf der Kiste. Also ich habe Elrad gelesen, bevor es die CT gab. Die Computerbeilage von der Elrad ist dann zur CT mutiert. Also Elrad war die Name der Elektronikzeitung und die hatte innen drin immer so ein immer dicker werdenden monochrom, meist grün gedruckt, schwarz auf grün gedrucktes Inset. Das war der Computerteil. Und den haben die dann irgendwann mal ausgegliedert und haben das CT genannt. Computertechnik. Ich glaube, die Zeitung kennt jeder, oder?
Was war da drauf, wenn es nicht CT war?
Elrad.
Nee, ich meine schon klar, aber es nicht Computerteil war, was der nicht grüne Teil war.
Elektronik. Bausätze, Schaltpläne, Lötfu.
Elrad war die Kurzform von Elektronik und Radio.
Genau. Irgendwelche Leute, die irgendwelche Schaltungen für irgendwas publiziert haben mit Schaltplänen, die du dann selber auch wieder ausdrucken und ätzen konntest und so. Ja, das Ding, das war halt auch sehr berühmt zu dem Zeitpunkt, das war halt das Mandelbrotmännchen, ne? Also Apfelmännchen, Mandelbrotmenge, kennt auch jeder. Habe ich auf dem Sinclair zum Laufen gebracht, also für das Bild, das stammt jetzt hier von einem Commodore 16, aber das Bild, da hat der Sinclair mal eben über Nacht gearbeitet, so 10 Stunden. Ja, ich meine, das war ein Z80 mit 3,8 MHz, der nebenbei noch den Bildschirm irgendwie refreshed hat. War nicht besonders schnell, hat halt keine Fließkomma-Einheit. Und es war natürlich auch kein auf Integer optimierter Algorithmus. Ich schätze mal, wenn man das mit Assembler macht, mit einem Integer-Algorithmus kriegst du das Apfelmännchen auch in den Minutenbereich gedrückt auf dem Sinclair. Aber das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Das war neu und das war halt ein Basic-Programm. Ich hatte einen Basic-Compiler, damit ging das alles ein bisschen schneller. Genauso hier wie diese Kugel da, diese Spiegelkugel mit Schattenwurf. Das war ein Skript, das war ein Basic-Programm. Das hat die CT, glaube ich, war das schon, publiziert. Das war für ein C64. Das habe ich dann auf den Sinclair geportet. Sprich, wir ändern 2 Zeilen. halt den Pixel setzen. Und dann habe ich das geportet auf den Apple IIe, weil davon hat man 6 Stück in der Schule und ich habe dann 4 Stück davon genommen und habe da jeweils ein Viertel von berechnet mit diesem Ding, habe das dann mit dem Epson FX80 ausgedruckt, zusammengeklebt und dann über meinen Rechner oben an die Schrägwand gehangen. Parallel rechnen, ne? Nennt man sowas. Also ich habe Parallel Computing habe ich für eine Parallelizable Solution schon in den 80ern gemacht. Und das coolste Ding, was ich gebaut habe, ist da oben links. Das war ein Artikel in der Spektrum der Wissenschaft. Das hat man auch so gelesen, neben Science Fiction, Spektrum der Wissenschaft. Das ist ein Hyperkubus. Also ein vierdimensional definierter Würfel, den man in 3D projiziert und dann 2D auf dem Bildschirm mappt. Ist halt, also ein Würfel kann man ja über Binärzahlen definieren, die Eckkoordinaten, und das kann man halt um eine Dimension erweitern und dann bekommt man einen Hyperkubus. Und den kann man auch rotieren lassen, das sieht dann so aus, wenn man den durch die vierte Dimension rotiert, der verzerrt sich dann ganz lustig. Und da habe ich ein Programm geschrieben in Pascal auf dem Spektrum, da gab es einen Pascal-Compiler, der war ziemlich gut. Von der gleichen Firma gab es auch den Highsoft Pascal, war das, genau. Und von denen gab es auch einen super geilen Debugger, der war frei relokierbar. Also, und da habe ich in Pascal ein Programm geschrieben, das mir diesen Hyperkubus ausgerechnet hat, das hat halt ewig und 3 Tage gedauert. Da habe ich die Koordinaten auf dieses Microdrive gesplattert. Man hat ja Massenspeicher, ne? Weil mit Kassette wirst du da auch nicht glücklich mit. Und dann habe ich die mit einem Basic-Programm von dem Microdrive wieder reingelesen, für ein Stück Assembler optimiert im Speicher abgelegt und dann mit einem Stück Assembler animiert. Und das Ganze stereoskopisch. Also fürs rechte und fürs linke Auge getrennt mit einer leichten Kameraversetzung, dass du halt ein stereoskopisches Bild kriegst. Und dann haben wir ein Brett vor dem Rechner, vor dem Bildschirm getan. Mein Chemielehrer war ein Fan von Stereopaaren. Der hat mir einen selbstgebauten Stereo-Viewer für Stereopaare ausgeliehen. Und dann hat er das Brett von dem Ding, diesen Stereo-Viewer. Und dann hatte ich vor mir diesen Hyperkubus in 3D. Und dann habe ich dann, weil das funktionierte, den Spektrum in meinen Schulranzen getan, den Schwarz-Weiß-Fernseher hinten auf dem Fahrrad, und bin dann die 3,5 Kilometer zur Schule damit gefahren und habe das dann der Klasse gezeigt. Boah, ich war sowas von gemobbt in der Schule, weil ich so der kranke Nerd war, aber irgendwie hat jeder von mir Respekt. Ne? Also. Mein Chemielehrer fand das natürlich geil. Ne? Klar. Ja. Ja, 80er Jahre. Das war also 1985, habe ich das im Fernsehen gesehen. Gibt es da Sound?
Die Sound von Windows habe ich wahrscheinlich ausgeschaltet.
Nee, Sound ist an.
Von Windows.
Muss du unten den.
Hier
an dem Kubus musst du per Klinkenstecker einstecken.
Ich habe keinen Klinke, das geht das nicht über HDMI?
Nee, das geht nicht.
Autsch. Dann nehmen wir den. Lieber. Irgendwie wieder nicht.
Ja, schau mal die Windows.
Ja, ja. Ja, also es war eine Werbung für Dosenessen. Allerdings war das gerendert auf einer Cray YMP. Die habe ich vorhin schon gezeigt. Das ist halt diese Sitzbank von Computer. Kostet irgendwie 2-stelliger Millionenbetrag. Und die Firma hat sich damit gesponsert, dass die Intros und Werbung für Fernsehen gemacht haben. Und da hat halt so ein, die haben da halt bei dieser Dosenwerbung, haben die da irgendwie einen Monat oder so dran gearbeitet, allein um die Animation hinzukriegen, weil es gab ja nichts. Ne? Also nebenbei haben die dann die Animationstools entwickelt und haben dann diese Animation gemacht und das ZDF, das ARD hat eine Sendung gebracht über Computergrafik und über 3D-Computergrafik 1985, weil Thank you.
ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn.
Ich meine 1985. Okay. Ja, 1985 haben die halt eine Menge Geld gemacht, indem halt alle Fernsehsender plötzlich computeranimierte Logos für ihre Fernsehsendungen, also für ihre News und ihre Key-Sendungen gemacht haben. Und da haben halt einige Leute einige Millionen an Dollar verbrannt, um halt diese computeranimierten Logos zu kriegen. Und im deutschen Fernsehen lief halt diese Sendung, unter anderem haben die dann auch so Film gezeigt wie The Last Starfighter-Ausschnitte raus. Der kam zu dem Zeitpunkt raus und Tron, wobei in Tron, das ist alles mehr oder weniger immer noch Vektorgrafik oder so gezeichnete Grafik. Also in Tron selber ist halt relativ wenig Computergrafik. Aber das fing da so an, ne? Mit Computergrafik. Und ich war da so, ne? War da so mittendrin, mit einem Mann, ne? Und hatte meinen Sinclair und der konnte halt auch Grafik. Und dann bin ich dann in die Bibliothek nach Duisburg gefahren, hab mir den Newman Sproul besorgt, Principles of Interactive Computer Graphics, und habe angefangen zu verstehen, wie 3D-Computergrafik läuft. Und mein Problem war, meine Mathematik war zu dem Zeitpunkt einfach nicht stark genug. Also lineare Algebra hatte ich in der Schule noch nicht gehabt. Das heißt, ich hatte echte Probleme mit dem Verständnis. Später, als ich dann die Schule verlassen hatte, sah das schon wieder ganz anders aus. Ne? Ja. Und bla bla bla, genau. Ja, und was habe ich noch so erlebt mit dem Spektrum und dem Dataphone Akustikkoppler in den 80ern, also 85, da war 84 ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich 84 auf dem Chaos-Kongress war im Eidelstädter Bürgerhaus, aber ich bin mir sicher, dass ich 85 und 86 auf dem Kongress war. Und da habe ich also Sachen mitgekriegt wie den NASA-Hack und solche Sachen. Und beliebt war halt, also wir haben DATEX-B, war halt so ein internationales Netzwerk, und da so eine Network-User-ID, eine NUI, war halt Gold wert, weil da konnte man halt auf DATEX-B rumhacken. Das hässliche Problem war, der nächste DATEX-B-Einwählknoten war in Düsseldorf von mir aus oder in Essen, das war alles nicht im Ortstarif, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht im 8-Minuten-Takt. Du konntest theoretisch über Ortstarif beliebig lange telefonieren, aber Tarifzone 1 war herzlich teuer. Meine Eltern waren ziemlich überrascht, als ich den Telefonrechnung von 360 Mark produziert hatte. Naja, aber ich halt so erlebt habe, war also zwei coole Sachen über DATEX-B waren Outdials. Da konntest du in den USA mit einem Rechner dich verbinden, da hing Modem dran und konntest du beliebig Telefonnummer wählen lassen. Und wenn am anderen Ende auch ein Modem dran war, hat er dich damit verbunden. Und dann konntest du mit amerikanischen Mailboxen spielen und so ein Zeug. Das war ganz witzig. Und das andere Ding, es gab da auch eine kommerzielle Mailbox. Ich glaube, die hieß Geonet, aber schlagt mich tot. Und da hatten wir auch einen Account von jemandem, dass man das nutzen konnte. Der Accountname, das vergesse ich nie. Der Accountname war d.häuser und das Passwort war Uwe. 3-Buchstaben-Passwort. War der Vorname. Und wenn du dann konntest in der Mailbox, konntest du Sachen machen wie die Washington Post lesen und deren Archiv und solche Sachen. Das war ein richtig cooles Ding. Und du konntest sogar Sachen bestellen, also du konntest Online-Shopping machen. 1985. Und dann haben wir geguckt, wem der Account überhaupt gehört. Und das waren also Momente, da lief es dir dann kalt und heiß über den Rücken. Weil das war ein gewisser Herr Dr. Uwe Häuser vom BKA Frankfurt. Und dem haben wir da irgendwie eine Rechnung von ich weiß nicht wie viel 100.000 Euro gemacht, weil wir da hemmungslos die kostenpflichtigen Funktionalitäten von der Mailbox waren. Wir waren immer so drauf und wollen den Amiga bestellen, also mal einen vernünftigen Computer kriegen. Ja, also das war so hacking-technisch so das Wildeste, was ich so erlebt habe. Neben, wo ich in Hamburg neben jemand saß, der auf seinem C64 am Umhacken war und sich dann von einer WAX zur anderen WAX, zur nächsten WAX, zur nächsten WAX, der musste sich irgendwie 10-mal ausloggen, um aus diesen ganzen WAX wieder rauszukommen, weil da haben die irgendwie einen Wurm gebaut und haben das bei einem WAX nach der anderen aufgemacht. Das war irgendwie das Wissenschaftsnetzwerk von den USA. Und ach ja, und was wir auch noch in die Finger gekriegt haben, war auch so ein WAX-Account. die gingen so rum. Und dann haben wir festgestellt, hey, wow, auf dem Vex läuft ein Multi-User-Dungeon. In dieser englischen Computerzeitschrift haben die zu dem Zeitpunkt Werbung gemacht für das MUD. Ich weiß nicht, das hieß sogar einfach nur MUD. M-U-D. Und das kostete Geld. Da musste man halt Geld bezahlen, da bekam man einen Zugang und konnte dann mit Leuten Text-Adventure spielen, aber zusammen in der Welt. Okay? Hat man so go north, take whatever, take sword, kill something. Und du konntest dann halt mit mehreren Leuten gleichzeitig spielen. Multi-User Dungeon war bis in den 90ern wahnsinnig beliebt. Und ja, auf dieser Vex lief das. Und wir hatten da einen Root-Account, wird man das heutzutage nennen, Administrator-Account. Dann haben wir auf der Vex rumgesucht, wo dieses MUD läuft, wem das MUD gehört, und fuhren bar, haben uns dann da reingehackt, haben dann auch rausgekriegt, wie man an das MUD überhaupt kommt, von außen. Weil über den Root-Account konnte man das MUD leider nicht starten. Und dann haben wir den Account-Generator gefunden, haben uns da MUD-Accounts geschaffen und haben da MUD gespielt, kostenlos. Haben dann aber hässlicherweise im MUD die Erschaffer von dem MUD kennengelernt. Und da wir halt jung und naiv und fubern, haben wir ihnen erzählt, was wir gemacht haben. Aber die waren nett zu uns. Also wir waren ja nur, hey, wir waren Schüler. Aber hey, das war so wilde Sache. Ja, 1986 habe ich dann einen Job angenommen bei Krupp Rheinhausen, da wo mein Vater gearbeitet hat, und habe dann nach 4 Wochen genau gewusst, warum ich diesen Karriereweg garantiert nicht einschlagen werde. So mit Schichtarbeit und so. Ganz üble Show. Also Schichtarbeit auf dem Stahlwerk ist ja Horror. Aber ich habe jedenfalls genug Geld zusammengekriegt, um mir diese Kiste da zu kaufen, oben links, den Atari 260 ST. Das hat 1600 Mark gekostet, inklusive von diesem hübschen Schwarz-Weiß-Monitor. Der war sogar richtig gut, der machte 640x400 Auflösung, Schwarz-Weiß. Das war so Antwort auf den ersten Macintosh. Die Floppy, die dabei war, die war nur halbseitig. Und hier ist das Ding offen, also das ist nicht der 260ST, sondern das ist glaube ich der 520STM. Also das, was ich hatte diesen Fernsehmodulator nicht. Und da links sieht man so lauter ROMs drin stecken, die hatte der auch nicht. Da waren Sockets und nur 2 Boot-ROMs. Das heißt, um ihn in Betrieb zu nehmen, musste man eine Boot-Diskette reinschieben, dann hat er sich sein Betriebssystem reingebootet. Und dann konnte man einen Basic-Interpreter starten und dann hatte das Ding plötzlich weniger Speicher zur Verfügung als mein Sinclair, um Basic zu programmieren. Und der Basic-Interpreter, der da original dabei war, der war so räudig, wenn man Print-1 eingegeben hat, ist abgestürzt. Also es war wirklich übel, das Gerät. Also der 260ST. Also später wurde der richtig gut. Ich habe den dann erstmal auf 1 Megabyte aufgerüstet, weil das Original hatte nur 512K. Das hast du gemacht, indem du hier auf diese RAM-Chips hochgepackt nochmal dieselben drauflötest und dann die jeweiligen beiden Adressleitungen an diesen Memory Management Ding sie, das ist glaube ich der da, dieser quadratische, an den quadratischen hier, da musstest du 2 Drähtchen anlöten und ein Drähtchen hier einmal quer drüber löten. Und dann hattest du dann 1 Megabyte, hat er kein Geld. Ne? Und später habe ich den dann auf 2 Megabyte aufgerüstet, da musstest du den ganzen Kram rausknipsen und hast dann Megabit-Chips genommen und hast dann Adapter-Sockels gelötet, wo du irgendwie so 4 Pins umrouten musstest. Also ich habe 24 Stunden am Stück daran gearbeitet, bis das Ding endlich lief, weil ich hatte halt lauter kalte Lötstellen und Wackelkontakte und Kurzschlüsse da drin. Das sind halt 16 Stück. Ne? Oh, scheiße Arbeit. Dann habe ich den Nataphon-Akustikkoppler, habe ich hier durch dieses Lightspeed-Modem ersetzt. Das war völlig illegal. Da habe ich dann gesagt, fuck Post. Ne? Habe mir einfach parallel zu dem Wählscheibentelefon meiner Eltern, das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon ein Tastentelefon, aber immer noch mit Pulswahl, habe ich mir einfach eine Leitung nach oben in mein Zimmer gelegt, habe das Ding dran gehangen und dahinter noch ein Telefon. So völlig illegal, aber funktionierte. Dann haben meine Eltern ihren ersten Videorekorder gekriegt. Und irgendwann mal habe ich dann meine Mutter breitgeschlagen, mir endlich einen Farbfernseher zu kaufen. Weil das Ding war, Spiele auf dem Atari liefen nur in Farbe und Farbe lief dann mit einem echten Farbmonitor. Auf dem Schwarz-Weiß-Monitor ging halt nur dieser 640x400 Modus Und die beiden Farbmodi konnte das Ding dann nur, wenn man Farbmonitor angeschlossen hat. Und bei dem Atari dabei war nur so ein olles SCART-Gabel. Und natürlich hatte um mich herum kein Farbfernseher eine SCART-Buchse, weil SCART war halt frisch und neu und niemand hatte das. Dieser Sony, der hatte dann eine. Aber das war dann auch schon ein halbes Jahr später. Meanwhile habe ich in der CT eine Schaltung gefunden, mit der man einen TV-Modulator für diesen Atari selber bauen konnte. Die Platine war mir natürlich zu teuer, habe das Ding auf Lochraster aufgebaut, habe mir dabei noch in diesen Chip zerschossen, den ich nochmal auslöten und neu einlöten musste. Das ist so ein Glue-Chip. Da habe ich den Pin zerbröselt, der die Monitor detected. Autsch. Und dann habe ich das Ding da als TV-Modulator verwendet. Weil ich hatte plötzlich ein F-Bus-Signal, also ein Videosignal, das habe ich dann hinten in den Videorekorder reingefeedet. Und aus dem Videorekorder kam ein Fernsehsignal raus und es ging dann in den Farbfernseher. Respektive mein Schwarz-Weiß-Fernseher. Aber hey ho, man konnte Spiele spielen. Ja. Dann habe ich dann irgendwann noch eine Festplatte dazu gekriegt, die hatte am Anfang 20 Megabyte und die haben dann später 40 Megabyte aufgerüstet. So. Damit habe ich dann angefangen, an der Uni zu studieren. Habe mir zwischendurch noch mal Mega gekauft, habe den wieder verkauft, habe eine PC Engine mir geholt, das war dann eine ziemlich geile Gaming-Maschine aus Japan, habe die rechtzeitig auch wieder verkauft und dann habe ich mir noch einen richtigen Videorekorder nochmal zugelegt. Das ist einer mit IMS-Computer und Dolby Surround-Mic, oder? Ich habe halt an der Uni gearbeitet und hatte dann noch Geld. So. Dann habe ich mir einen vernünftigen Drucker mal für den Rechner gekauft. Das ist ein NEC P6, 24 Nadel Drucker, der war richtig nice. Und dann, dann habe ich angefangen zu studieren und habe an der Uni halt auch für einen Professor arbeiten dürfen, schon im zweiten Semester, weil ich halt programmieren konnte. Für den habe ich Matrizen gelöst, dann parallel auf dem Uni-Netzwerk. Und dann hatte ich dann auch plötzlich Geld in der Tasche und habe mir gedacht, okay, kaufst du jetzt einen PC. Weil wir haben Wing Commander gesehen und Wing Commander war zu dem Zeitpunkt einfach der geilste Scheiß. Ne? Wo das Spiel halt auch eigentlich freudig ist. Aber Wing Commander ist kein schlechtes Spiel, kann man immer noch spielen. Und dann habe ich mir sowas gekauft, so ein 386er in so einem Proltower-Gehäuse mit 25 MHz. Der Typ hat mich also wirklich über den Leisten gezogen. Da habe ich 4.000 Euro gelassen. Ich habe kein Aizo gekriegt, das ist hier ein Aizo, das war der Monitor, den ich später dran hatte, sondern ich hatte so einen räudigen 13, 14 Zoll Monitor da dran, eine Schwabbeltastatur und so eine Taiwan-Maus, das ist ganz Übles. Da war auch eine Grafikkarte dran, hier ist irgendwie sowas. Die konnte unglaubliche 1024x768, die war bei ISA angebunden und du konntest auf den Grafikspeicher nur über ein 64 Kilobyte Fenster zugreifen. Das war so eine Dreckscheiße. Gegenüber dem Atari, wo ich den Framebuffer frei konfigurieren konnte und direkt drauf zugreifen, das ist räudiger Dreckscheiße. Als ich dann irgendwann festgestellt habe, was ich mir für eine Architektur gekauft habe, habe ich das Kotzen gekriegt. Also PCs sind scheiße. Aber das Ding hatte man schon Soundblaster. Irgendwann habe ich tatsächlich geschafft, diesen 386er gegen 486er einzutauschen. Weil ein Freund von mir hat auch das Wing Commander gesehen, fand das mega geil, hat seine ganze Kohle zusammengekratzt, hat sich einen 486er mit 25 MHz gekauft. Der war natürlich viel schneller als der 386er. Aber er hatte kein Geld mehr gehabt für den Soundblaster. Und das war in so einem Blechgehäuse. Und dann haben wir getauscht. Dann hat er meinen Big Tower gekriegt. Mit dem 386er, der scheiße war, weil das Board, das war total instabil. Dem Soundblaster, dem Original, der da drin steckte. Und ich habe dann meinen 486er gewonnen und habe mir einen neuen Soundblaster gekauft. Und die Festplatte habe ich auch behalten. Die hatte unglaublich, 500 Megabyte. Ja, Modem haben wir dann auch ausgetauscht durch so ein Züchsel, ne? Das war eigentlich schon relativ fluffig, das konnte schon irgendwie 14 Kilobits oder...
Züchsel zu Züchsel, 19.2.
So. Was? 19.2 konnte das, ja.
Nur wenn du zwei Züchsels hattest auf beiden Seiten.
Ja, richtig, da war man. Genau, 19.2 konnte das, wenn du Züchsels auf beiden Seiten hattest. Das war
genau.
Ja, und meine Mailbox, die Lokale, wo ich die ganze Schwarzsoftware abgesaugt habe, konnte das. Das war das Geile an der Mailbox. Ich kannte einen Typen und der hatte eine Mailbox und da lag immer die neueste geilste Software. Wir waren nur am Saugen, wie die Schweine. Ja, und später bin ich auf ISDN umgestiegen, auch mit Züchsel. Da musste ich dann noch einen zusätzlichen seriellen Port in den Rechner bauen, weil der Default auch mal wieder ungebuffert war. Dreckscheiß. Ja, und an der Universität. Jetzt ist das scheiße, das Bild ist nicht da. Moment, ich guck mal, ob ich da. Also ich muss euch jetzt mal mein Baby vorstellen. Das habe ich an der Universität kennengelernt. Das ist die Umströmung von einer Kugel. Also der Professor, für den ich da gearbeitet habe, das ist ein Doktor, hat sich mit Computational Fluid Dynamics und mit Navier-Stokes auseinandergesetzt. Das ist halt mathematische Berechnung von Strömungen. Okay? Und was man hier sieht, das ist eine Kugel in der Flüssigkeit und die Kugel wird am Anfang spontan angezogen. Das heißt, hinter der Kugel bildet sich so eine Art Rauchring-Effekt. Das sieht man hier so. Und dieser Rauchring, der löst sich dann auf. Also sieht man diesen Rauchring so schön. Und man sieht, das ist in Echtzeit abgefilmt vom Rechner. Das ist aber jetzt von 2001 schon. Das war die letzte Version. Aber nur mal, um die Kugel vorzustellen. Und das Ganze ist auf eine Auflösung von, ich glaube, 128x128x512 gerechnet worden. Also das Ding, das brauchte 64, knapp 60 Megabyte Arbeitsspeicher. Die kleine Variante. Die große Variante, die brauchte schon 1,2 Gigabyte, genau. Also man kann das immer verdoppeln. Wenn man die Auflösung verdoppelt, verachtfacht sich die Datenmenge. Das ist ja dreidimensional. Anyways, jedenfalls, das ist halt mein Baby. Das ist halt eine Umströmung von der Kugel. Und das habe ich halt kennengelernt. Da haben wir das noch mit dem Atari visualisiert. Da haben wir halt so auf dem Atari so Schnitte visualisiert davon und auch auf dem PC später. Und dann habe ich halt so mitgekriegt, dass Pixar, das sind die mit dieser hüpfenden Lampe, und die waren halt auch in diesem Film von 1985, kamen die hoch, dass die ihre Workstations in der Firma als Renderfarm einsetzen. Aber was sag ich mir, was Pixar kann, kannst du auch. Darauf habe ich dann mich mit Parallelcomputing beschäftigt. Und zwar halt an der Uni habe ich am Anfang erstmal mit diesen Dingern da gespielt. Das ist eine Sun 360, das ist auf 68.000 Basis, also eher so eine lahme Krücke. Und dann hatten wir die Dinger da in großen Mengen. Von denen da hatten wir, glaube ich, 200 Stück im Netzwerk. Und das sind Spark 1 Diskless. Das heißt, die Maschine selber bootet von einem Server und läuft über NFS, gibt es immer noch. Und Sun hat die Universität Paderborn halt wunderbar gesponsert in großen Mengen, also wir hatten von den Dingern jede Menge. Und ich habe dann die ETC-Hosts habe ich dann durchkämpft von den Servern, um eine Liste von den ganzen Kisten zu kriegen. Und dann hatte ich dann eine Liste von den ganzen Kisten. Ich hatte insgesamt 180 Stück mit der gleichen Architektur, diesem Spark-Prozessor. Und dann haben wir diese Strömungen visualisiert, indem wir hinter dieser Kugel in einem Raster Partikel eingestreut haben. Das war so ein Raster von, lass mich nicht lügen, 8x8 oder so. Und dann habe ich die Partikelkoordinaten während der Simulation berechnet und abgespeichert. Dann habe ich ein Skript geschrieben, das aus den Partikelkoordinaten Skripts baut für DKB-Trace oder POV-Ray heißt das Ding mittlerweile, also so einem Raytracer. Und dann hatte ich dann 5000 Partikel, 5000 kleine grüne Kügelchen, da vorne eine schöne lila Kugel, da drunter noch eine reflektierende Fläche, dass man auch von unten in die Strömung gucken kann. Das Ganze mit Beleuchtung und Schattenwurf sah einfach nur unglaublich geil aus. Und so ein Hobel da hat an so einem Bild 20 Stunden gerechnet. Das heißt, bei 200 von diesen Hobeln hast du innerhalb von einem Tag 180 Bilder bekommen. Dann haben wir ausgerechnet in den 3 Monaten, die wir jetzt noch haben, bis zur Tagung, wo wir das zeigen wollen. Also am Ende habe ich eine Animation gezeigt von etwas mehr als 1000 Bildern. Das waren immerhin fast eine Minute Animation. Bei 50 Hertz, PAL mit bla blub. Egal. So, aber jetzt halt das Problem, also wir haben die Simulation, das muss man noch dazu sagen, wir hatten dann im Keller so eine Prime stehen. Die Kiste da. Und die Rechnerarchitektur hat sich so schnell entwickelt. Auf der Prime brauchte das Ding eine ganze Woche, um diese Kugeldings zu berechnen. Das ist eine Sparkstation 2. Da hat man eine Variante von, die hatte 64 Megabyte Hauptspeicher. Da lief das Ding innerhalb von 48 Stunden. Also, das war so eine Box, so groß, Schreibtisch. Und dann hat man das große Problem, die Daten waren halt auf der Kiste, auf der Platte, die sah so aus etwa, das war so eine SCSI 5,25 Zoll Platte, irgendwie mit, die war frisch, da waren halt 10 GB frei. Und dann musste ich die Daten irgendwie ja, auf eine VHS-Kassette kriegen. Die Suns, die hatten alle keinen Videoausgang, keiner hatte Videoausgang. PCs hatten auch keinen Videoausgang. Die einzige Methode, Videoausgang aus dem PC zu kriegen, ist hier diese hübsche doppelschichtige Platine. Das nennt sich eine Tagerkarte. Die hat Videoausgang. Die kostete auch einen Arm, ein Bein, eine halbe Niere. Also, war unglaublich teuer. Sowas hatte natürlich keiner an der Uni. Also in der ganzen Drecks-Uni hat man keine einzige Kiste, die Video-Output hatte. Die hatten im Medienzentrum hatten die ein Avid-Schneidesystem, aber du konntest auch keine Computeranimation mitmachen. Scheiße, ich hatte eine Computeranimation auf der Platte und ich habe nichts zum Animieren. Meine Abspielen auf dem Rechner war out of the discussion, das war PAL-Auflösung, ne? 256 oder 576. Das konnte nichts. Nichts von den Kisten konnte das abspielen. Keine Chance. War auch unkomprimiert. Das waren alles PNG-Files. Dann haben wir bei den Wirtschaftswissenschaftlern dieses DAT-Laufwerk aufgetan. Das ist ein DAT-Streamer von HP. Den habe ich dann am PC geklemmt. Ich habe die Software für den DAT, für das DAT-Ding hatten die nicht. Deswegen lag das in der Schublade am Verrotten. Die Software kostet ein Vermögen, die habe ich von meiner BBS gezogen. Ja, da war ich sofort Freund bei den Wirtschaftsinformatikern. Dann habe ich über eine NE 2000 Koaxialnetzwerkkarte über irgendein Gateway in Sunnetz habe ich die Daten auf den PC geschaufelt, aber nur so blockweise, weil da war nicht genug Platz auf der Kiste und habe die dann mit dieser räudigen Software auf dieses DAT-Tape geschubst. Parallel dazu habe ich einen Typen kennengelernt, der hat sich mit professioneller Animation beschäftigt, mit 3D Studio Max, der hat Werbefilme gedreht für Glasfirma. Nicht Galileo, mit diesen oktagonalen Gläsern.
Schott?
Nee, nicht Schott. Egal. Und der war in der Stadt, in Paderborn, der hatte einen PC mit einer Tagerkarte und der hatte einen Sony U-Matic Videorekorder da dran hängen, der konnte Einzelframe capturen. Der hat dann immer so Fussroll gemacht, Pre-Roll, Capture, Postroll, Preroll, Catcher. Das hat er 1000 Mal gemacht, sprich über Nacht. Die Daten haben wir dann gleich mit dem Laufwerk in die Stadt getragen, weil der hatte zwar auch ein DAT-Laufwerk, aber von einer anderen Firma und da wusstest du nie, was für ein Format hat, aber der PC hat auch eine SCSI-Karte. Das Ding funktionierte mit der SCSI-Karte, dann haben wir denen das Ding dagelassen. Und dann hat er das Problem, dass das Ding noch einen Jitter reingebaut hat in das Ding. Das heißt, das Ganze ging nochmal durch den Videoprozessor. Und um 11 Uhr morgens hatten wir dann tatsächlich bei einem Videostudio in Paderborn eine VHS-Kassette in die Finger gekriegt. Sind dann mit dem Auto nach Bonn gefahren auf die Jahrestagung der DFG. Waren da auch genau 10 Minuten vor dem Vortrag, den mein Doktor da zu halten hatte. Und haben dann das Video gezeigt. Also so waren wir drauf. Das war. Und später habe ich erfahren, ich war der Erste in Deutschland, der eine dreidimensionale stationäre Strömung gezeigt hat. Also Kudos. Ne? Und im Jahr drauf haben wir das. Jetzt fängt die Show an. Das war so der erste Hit. Im Jahr drauf. Also jetzt wird's spannend. Jetzt sind wir halt Anfang der 90er, wir reden jetzt so von 1992, jetzt kommt 1993. Also wir hatten so ein Ding in Paderborn, das ist ein massiv paralleler Rechner, der hatte irgendwie 512 und später irgendwie 1000 Knoten, räudige Scheiße. Das waren T800 Transputer, die waren halt arschlahm und die Kommunikation war auch arschlahm. Die Idee war geil, aber das Problem ist, die wollten halt den nächsten großen Prozessor bauen und hatten keine Ahnung vom Prozessorbau. Ich habe den Prototypen von dem Nachfolgerprozessor gesehen. Der ist bei 15 MHz, ist der an thermischen Problemen verreckt. Also, ja, dumme Geschichte. Die haben ein geiles Projekt hochgezogen, aber war halt Europa. Ne? Das da ist eine Personal Iris von Silicon Graphics. Ah ja, ich hab bei uns an der Uni war halt so ein total arroganter Typ, so ein Doktor, der dieses Ding da betreut hat, auf den konnte ich gar nicht. Und die hatten auch einen Framebuffer dran und dann hat er uns dazu quasi genötigt, das Ding da mal zu visualisieren und der konnte halt DXF-Files reinlesen und die DXF-Files in 3D rendern und konnte dann auch die Kamera bewegen. Nice. Dann habe ich dann einen DXF-Konverter geschrieben, um halt so ein Bild mit diesen Kugeln, also diesen 5000, in so einen DXF-File zu schreiben. Ging halt alles gut. Und dann hat das ohne Scheiß eine halbe Stunde gebraucht, die Daten in diesen Parallelrechner reinzutrommeln. Das war irgendwie ein Textfile von, ich weiß nicht, das waren Kilobytes. Das war noch nicht mal, das war kein Megabyte, okay? Der hat da Ewigkeiten gebraucht, seine Daten in diesen Parallelrechner zu trommeln. Und das ist also die Krankheit der Parallelrechner immer noch. Data in, Data out ist das größte Problem bei den Dingern.
Wie schnell ist das?
20 Megabit. Ja, ja. Und die waren halt irgendwie, das war alles im Kilobit-Bereich, so die ganzen Übertragungsraten. Ne? Ja, und dann hat man dann auch das Bild plötzlich und das war so Bild. Bild. Also das waren halt wirklich nicht Frames pro Sekunde, sondern Sekunden pro Frames. Also räumlich war das. So, dann habe ich gehört, dass bei uns an der Universität in der E-Technik jemand eine Silicon Graphics hat. Und da habe ich das Handbuch mir mal durchgelesen. Und das Handbuch von der Silicon Graphics, das war GL Programming 1.0. Was soll ich das beschreiben? Mystische Erfahrung? Erleuchtung? Illumination? Was Ungeheuerliches? Das war unglaublich. Du liest ein Buch über eine Bibliothek, wo du einfach, wirklich einfach, dreidimensionale Grafik direkt auf dem Bildschirm tust. Also so wie es wir heutzutage machen. Ne? Du kannst deine Objekte definieren als dreidimensionale Punkte, du kannst Kameramatrix reinstopfen. Vor allen Dingen waren da lauter Demos dabei. Du kannst auch eine Demo nehmen, die auf der Kiste laufen lassen und dann hast du den Code genommen, hast gesehen, hier ist der Renderloop, ne? Schmeißt den Scheiß raus, der da drin steht, schreibst deinen eigenen Code rein. Ich habe eine halbe Stunde programmiert, da hatte ich meine Grafik auf dem Bildschirm. Von dem Text, von unserem lokalen Fall. Also in der Zeit, die diese Riesenkiste braucht, um seine Daten einzuladen, habe ich ein Stück Code auf der Silicon Graphics geschrieben, die mir in Echtzeit das Ding auf dem Screen tat und da hatte ich dann tatsächlich so ein Frame pro Sekunde, weil ich zu dem Zeitpunkt noch mit geschilderten, beleuchteten Polygonen gearbeitet habe. Später habe ich das alles weggelassen, da hatte ich dann plötzlich Frameraten von, ich weiß nicht, 20, 30, schnell. Ja, und dann bin ich dann bei, aber das war halt noch eine ziemlich alte, die war halt sehr langsam. Und dann habe ich dann irgendwann mitgekriegt, dass die Maschinenbauer Silicon Graphics kaufen. Die hier. Das ist eine Silicon Graphics Indie. Die kommt normalerweise, kommt die in so einem, so ein Purplish Color, so wie hier dieses Onyx von dieser Onyx. Also so, die war eigentlich total bunt. Aber das hier ist, wenn man genau hinguckt, sieht ihr da oben das Logo? Da steht Siemens drauf. Ne? Das ist Siemens Hitachi. Die haben die Dinger in Lizenz gebaut. Und da hat man halt zwei von diesen Siemens Hitachi, oder war das Siemens Nixdorf? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ist der Nixdorf oder Hitachi. Egal, jedenfalls hatten wir zwei Stück von den Dingern. Technischen Specs waren 64 Megabyte Hauptspeicher, einen R4K Prozessor, also ein R4000 an 200 MHz Taktfrequenz und eine ELAN-Grafik. Das war das Dickste, was da reinging. Die konnte kein Texture Mapping, aber die konnte rund 50.000 Polygone pro Sekunde ohne Beleuchtung schubsen. Das war 1993, 94 war das unglaublich geil. Ja, dann habe ich da angefangen, die Software, also diese Visualisierung von dieser Kugelumströmung auf dieser Kiste anzupassen. Bin dann von Polygonen zu Punktwolken gewechselt. Da hat es dann deutlich höhere Framerate. Und dann sind wir halt im Jahr drauf wieder nach Bonn gefahren mit einem Video. Und dann haben die Jungs aus Aachen vom Aerodynamischen Institut von Herrn Professor Krause voller Stolz hier tolles Video gezeigt. Das war wirklich schön. Wo die halt so eine Strömung visualisiert haben, auch auf einem Parallelrechner. Die haben dann ein Team von 6 Leuten, haben die da verbrannt. Und will man, ja, wir können das alles in Echtzeit. Das ist hier vom Bildschirm abgefilmt.
Nicht, dass ich da so eine leicht dupierte Gruppe von arg gestressten Informatikern da hatte. Ja, das war 93. Ja, und dann hat dann mein Professor beschlossen, 94 einen Workshop zum Thema wissenschaftliche Visualisierung von Strömungen in Paderborn zu starten. Und ich durfte den technischen Part organisieren von dieser Tagung. Und dafür hatten wir halt so einen Sony-Projektor, so einen 12-92, den hatte ich später aber irgendwann mal im Wohnzimmer stehen, also viel später. Andere Geschichte, wird heute nicht kommen. Der kann halt schon Full HD, wir reden hier von 1995, 94 gab es die Dinger schon. Da hing dann so eine Deskside Onyx dran, so eine. Das war eine der ersten in Deutschland. Da bin ich noch nach Köln gefahren im Dezember, um meine Software auf der Onyx zu installieren, zu testen, ob die funktioniert damit. Tat sie, sogar in Stereo 3D mit Shutterbrille, richtig schön. Und als Ersatzteil für die Onyx, falls wir Probleme mit der Software haben, es kam eine Menge Leute, hat man auch eine Indigo 2, das ist dieses Ding hier, mit einer, schlag mich tot, EX, ELAN, blub, also auch dein fettestes Grafiksystem, was da rein ging, das hieß EX, kann er? Und die stand auch senkrecht neben der Onyx. Und da meinte irgendeiner der Typ, hey yo, das ist der Porsche, falls der Ferrari Probleme macht. Und wir hatten halt diesen Projektor und der Anschlag für den Projektor war natürlich RGB H-Sync V-Sync oder wahlweise RGB Composite Sync, also die SGIs gingen alle mit RGB Composite Sync. Und dann kamen Jungs da tatsächlich an mit ihrer Workstation, weil das Problem war halt immer Kompatibilität, ne? Nichts war kompatibel zu gar nichts. Und da kamen alle wirklich, wir hatten da zum Schluss alles vertreten, wir hatten Suns, wir hatten APs, wir hatten IBMs und man konnte die einfach so über Coax-Firma umstöpseln, klappte wunderbar. Nur der eine Knick, der Wirtschaftsfuzzi, der da kam mit seinem PC, der vertrocknete den Projektor nicht. Wer braucht PCs, wenn denn sowas ist? PCs zu dem Zeitpunkt, das waren so 4 Megabyte, 8 Megabyte Speicher, 486er und VGA-Grafik. Spielzeuge. Ne? Hier hat das so eine Auflösung von 1280 mal 1200 drauf, bei 24-Bit Farben plus Alpha-Channel plus 32-Bit Z-Buffer-Channel double-buffert. Wie sich das gehört. Das an 20 oder 21 Zoll Monitor. Wenn du mit solchen Dingern gespielt hast, da wolltest du keinen PC haben. Die PCs waren in dem Moment sowas von uninteressant für mich. Also das war, also mit PCs habe ich dann irgendwie noch Software gezogen, ein Spielchen gespielt. So. Also die Kisten, die waren so richtig spaßig. Und was wir auch dran hatten, war auch so eine 3D-Maus. Da habe ich sogar noch eine irgendwo rumfliegen, so von der DLR. Also die Dinger kennt ihr, die Synopsis, wo man so 3D-Objekte durch die Gegend bewegen kann. Ja, schön, die Dinger. Ja, da habe ich auch meine Visualisierung dran gehangen. Ja, und die Maschinenbauer, also wie gesagt, der Workshop 1994, der war ziemlicher Keule. Da habe ich unter anderem Hesseling kennengelernt vom MIT, von Stanford war der da. Dann hat man eine Frau von NASA da, da hat ein Typ von Lawrence Livermore National Laboratories da. Und wir hatten natürlich die ganze Prominenz aus Deutschland da. Und ich musste halt brutal demonstrieren, dass ich denen um 8 Jahre voraus bin. Grob. Was die Verarbeitung von Computational Fluid Dynamics angeht. Das ging so weit, dass NASA meine Arbeit kopiert hat. Zweimal. Also, ja, das hat mich dann, 94 hatte ich dann noch mein Coming Out und 94 hat es mich, also so mental, Mitte 94 hat es mich mental völlig zerrissen. Ich wollte eigentlich mein Diplom machen, aber mein Leben hatte da irgendwie einen anderen Weg gegangen. Ja. Was halt auch passiert ist, die Maschinenbauer haben angefangen, Virtual Reality zu machen. Also wir hatten dann auch so eine Onyx da rumstehen und später haben wir dann die Onyx umgepackt in dieses große Gehäuse. Dann hatte die dann auch 2 Grafik-Pipelines, 2 Reality Engine 2s. Also das war hier Onyx 1, Reality Engine 2. die konnte Texture Mapping und war eigentlich ganz nice. Und also eine der gruseligen Sachen waren, die haben ja noch so eine Kiste gekauft, die stand über ein halbes Jahr stand die ungenutzt rum, weil wir umgezogen sind in ein neues Gebäude. Und als das endlich umgezogen war und installiert war, war schon längst die neueste Generation raus. Also die Onyx 2 Reality, Infinite Reality. Und die Infinite Reality war 10-mal so schnell wie das Moped hier. Also wirklich ein Faktor 10. Also so schnell hat sich die IT bewegt in dem Moment. Aber die hatten da irgendwelche bei der Finanz, die haben sich von SGI dermaßen über die License ziehen lassen. Das war so, dass das Heinz Nixdorf Institut ein Virtual Reality Labor gebaut hat und die haben da irgendwie 20 Millionen Mark verbrannt oder so, also irgendwie eine große Menge Geld. Und die haben quasi von SGI Deutschland hat denen alles verkauft. Und als ich dann als Student angefangen habe zu schreien, hey Leute, kauft die Kiste bloß nicht für die 800.000 D-Mark, bitte tu es nicht, verhandelt mit denen, macht irgendwas, aber kauft die Kiste nicht. Am Horizont ist die nächste Generation, tut das nicht. Aber es waren halt Maschinenbauer in Anzügen mit Krawatten und wir sind wichtig und wir haben Geld und Fu und Bar und ich war halt nur der arme Student, der sich mit diesem Scheiß ernsthaft auskennt. Ja, haben sie die Kiste halt doch gekauft, stand ein halbes Jahr rum und ich hatte die dann irgendwie 5 Jahre lang hatte ich die als Desktop. Die stand hinter mir im gekühlten Raum, bei so einem Doppelboden, dann waren da so 2 Arbeitsplätze, ne, und einen von den Arbeitsplätzen habe ich mir einfach reserviert und dann war auch immer frei. Weil die Kiste hat irgendwie keiner gebraucht, außer ich. Und die Maschinenbauer haben dann ein Projekt darauf gefahren, das nannte sich Cyberbikes, in Kombination mit dem Computermuseum, dem Hans-Nixdorf Museumsforum, da haben die dann auch irgendwie ein paar Millionen D-Mark verbrannt, also es war halt die Zeit, da waren halt Männer, richtige Männer, Frauen, richtige Frauen, kleine Pärchen, also hey, der Hobel, der hat halt fast 1 Million Mark gekostet, ne? Und wir waren halt die Akolyten im Tempel der heiligen Silicon Graphics, oder wie man das nennen mag. Wir haben die Dinger halt beherrscht. Ne? Und dementsprechend Status hattest du auch. Ja, und dann haben wir dann hier dieses Ding gekriegt, das nannte sich Devisor, das ist eine britische Firma, die hat ein Head-Mounted Display gebaut. Da hing dann sowas dran. Das ist ein Polyhemus Fast Track. Das ist ein elektromagnetischer Tracker. Das funktioniert so: Du hast hier eine Antenne. Das ist das Ding. Das sind 3 Antennen in X, Y, Z. Also Spulen. Die emittieren ein gepulstes Magnetfeld. Und dann hast du hier die Empfänger. Die sehen so aus. Da sind auch Spulen drin in X, Y, Z und das funktioniert wie ein Transformator mit einer großen Menge Luft dazwischen. Und abhängig von dem Abstand, von der Orientierung und der Position werden dann halt misst du halt unterschiedliche Werte an den 3 Spulen und kannst dann über eine komplizierte, aber lineare Formel halt ausrechnen, wo das Ding sich im Raum befindet. Und welche Orientierung es hat. Halt ab, weil es sind halt 3 Spulen Sender, 3 Spulen Empfänger, das geht. Die sind auch gut, die machen 60 Hertz. Du hast halt bei dem kleinen Würfel hast du einen Tracking-Raum von so Kubikmeter. Das funktioniert also ganz gut. Und hier oben drauf war halt so ein Tracker. Und dann hattest du noch so ein Floating Joystick, das war wieder ein Handgriff mit 6 Knöpfen drauf, also 3 oben, 3 vorne. Da war auch so ein Tracker drin und dann konntest du damit VR machen. Als das Ding irgendwann mal seine Magie verloren hat, haben wir den mal aufgeschraubt. Haben geguckt, was da drin ist. Hier hinten in dieser Box, könnt ihr das sehen, waren 2 Sanyo Taschenfernseher. Die kamen so Anfang der 90er raus, das waren so Taschenfernseher, das waren so kleine LCD-Screens, die hatten eine Auflösung von 320x200 oder so. Und dann war da, und die waren halt wirklich so groß nur, so wie so Handflächen groß, so ein bisschen größer, so. Und da konnte halt Fernseher drauf gucken. Und die waren da drin. Die hatten dann mit Flachbandkabel, haben die dann vorne in die Displays reingetan, haben eine Optik davor getan. Ne? Du konntest sogar auf den Knopf drücken und Sender einstellen. Aber ging nur auf NTSC, deswegen habe ich nichts empfangen. Das war auch das, worauf ich den Job dann im Institut gekriegt habe. Das Ding komplett angeklemmt, wollten es testen, das erste Mal, hatten eine Rückpro aufgebaut, hatten das Ding da laufen, wollten ihren Chef so richtig einen zeigen, um das als Geld zu kriegen. Es funktionierte nicht. Kein Bild im Head-Mounted Display. Und ich gucke mir dazu an, alles so verdrahtet wie wild, und da war dieser seltsame NTSC-Konverter, der dran hing, weil der SGI kam tatsächlich komposit raus, ne? Und dann bei einem NTSC-Konverter war da der Zündkabel angeklemmt. Und ich dachte mir, Herr Sync, bei NTSC? Das ist doch Fernsehen. Da ist doch ein Komposit-Sync drin. Also das Sync-Kabel rausgezogen, Bild war da, Ralf hat den Job. Ich hab den förmlich den Arsch gerettet. Da wären die nie drauf gekommen. Ja, 90er. Hier, ich habe noch ein bisschen, wenn ihr noch ein bisschen Look and Feel habt, hier habe ich ein paar Taschencomputer aus den 90er Jahren. Das ist auch schon 2000er, Ende der 90er. Das ist ein Psion MX5 und das andere ist ein Psion 3 MX. Da hatte ich einen, ich hatte allerdings den 3A, das war das Vorgängermodell, in diesem hübschen Holz, Pseudo-Holz-Dingsi. Und da gab es dann noch einen seriellen Port dazu. Und als wir die Onyx hatten, kam immer die Technik von SGI. Und die kann man aufklappen. Und da kriegst du ein richtiges Keyboard. Das ist richtig sexy, das Ding. Und da gibt es halt auch einen seriellen Port zu. Und die von SGI haben die immer genutzt als Bootkonsole von der Onyx. Weil die kannst du einfach reinstecken, hast ein VT100-Terminal, ne? Sexy, und da will ich natürlich auch so einen haben. Und der war natürlich unbezahlbar. Und dann habe ich dann in den USA irgendwann mal habe ich da gewohnt, 96, 95. Und da habe ich ein Angebot gekriegt von diesen merkwürdigen Wuttingen, waren ja am Abverkaufen. Gab es mit seriellem Port für relativ viel Geld. Und dann hat mir ein Typ in der Uni hier so ein seltsames Modem ausgeliehen. Da habe ich dann so ein Adapter-Stack dran getan. Da fehlt noch das Null-Modem. Und habe dann mit einem VT100-Terminal, dem Psion, auf dem Bett liegend, über meine Workstation im Büro IRC genutzt. Und habe mich dann in der schwulen Szene an der Ostküste beschäftigt. Also das Jugend, ich halte den Vortrag weitgehend jugendfrei jetzt. Also. Ja, und das ging dann halt weiter, ne? Eine lustige Story, die ich noch zu erzählen habe mit dieser Strömung, war, ich habe ja diese Krays vorhin gezeigt, diese Kray YMP, und in Jülich hatten die auch eine Kray 2 stehen, die steht jetzt im Museum in Paderborn, eine Kray 2 in Jülich. Die haben dann zweistelligen Millionenbetrag ausgegeben, um diese Kray zu kaufen, Ende der 80er. Die Kiste war halt in einem riesigen klimatisierten Gebäude, die ganze Peripherie drumherum, ne? Also der zweistellige Millionenbetrag, da kriegst du halt wirklich eine Menge für, ne? Und die hatte die unglaubliche Power von 2 Gigaflops. Ich glaube, heute kriegst du kein Handy, was also so langsam ist. Weil wird jeder sich beklagen, wie scheiße das Handy ist. Aber das war halt Anfang der 90er, was hat der letzte Schrei? So, dann hat SGI dieses Ding rausgebracht. Die Power Challenge. Und in dieser Power Challenge war ein R8000 Prozessor drin. Und der bestand aus vier Fließkomma-Pipelines und zwei Integer-Pipelines, also ein Pipeline-Prozessor. Und der hatte etwa die Leistung von 2 Gigaflops pro Prozessor. Und den gab es dann hier diese großen Kisten, da konntest du bis zu 18 Stück da reinbauen. Das heißt, das Ding war 18 Mal so schnell wie diese Cray. Kostete allerdings nur ein Zehntel. So schnell hat sich die Technologie entwickelt in der Zeit. Ne? Hat natürlich einige Leute in Jülich, ich meine, die haben trotzdem irgendwie ihre Jobs behalten. Aber das war halt lustig, weil wir wollten unsere Strömung, also diese Kugelumströmung, die ich euch gezeigt habe, wollten wir halt auch mal größer rechnen, als in diese Spark reinpasst. Und dann haben wir halt ausgerechnet, okay, die Cray in Jülich, die hat 2 GB Speicher, bei rund 2 Gigaflops Power. Und mit unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, ja, können wir drauf laufen, das brauchen grob eine Woche und brauchen die ganze Kiste. Dann haben die uns ein Antragsformular geschickt, wo wir die Rechenzeit in Minuten angeben durften. Wie gesagt, wir wollten die ganze Kiste für eine Woche. Nochmal wiederholen. Wir wollten die ganze Kiste für eine Woche. Und wir sollten die rechtzeitig Minuten angeben. Das war uns Mathematikern irgendwie zu mühselig. Und da haben wir dann dankend drauf verzichtet. Stattdessen habe ich Kontakt sehr unterwegs an IRC, also Chatten im Netz, hat mich irgendwie schon in den 80ern wahnsinnig angetan. Und in den 90ern ist es halt nur wilder geworden. Und als Homosexueller waren wir da in der Richtung wirklich führend. Also ich bin einer der Mitbegründer des GBLF.de, Ihr Channels. Das ist halt der deutsche schwule Kanal, weil man auf IRC gab es halt auch schwule Kanäle, halt GBLF, Gays, Bees, Lesbian and Friends. Und da hing ich halt auch ab. Und dann haben wir halt irgendwann mal, weil zu viele Deutsche wurden, GBLF.de gegründet in den 90ern. Und da habe ich halt unter anderem den Administrator der Universität Konstanz kennengelernt. Sehr netter Mensch, so alt wie ich. Und die haben halt so eine Power-Challenge gekriegt mit 18 Kisten. Ich habe auch verzweifelt eine versucht zu kriegen für die Universität, aber die Uni hat sich von Prime Computers platthauen lassen und haben sich von denen so eine Krücke in den Keller gestellt, anstatt sich einen vernünftigen Rechner zu kaufen. Marketing, ne? Also die Prime-Taste, die habe ich richtig, die war mit Goldeinlage, die war richtig sexy, ne? Die habe ich lange, lange benutzt. Also wenn die besseren Tasten, als bei SGI gab es keine Tasten. Aber das Ding stand halt in Konstanz. Er hat mir dann Zugang gegeben.
Also lief denn eigentlich auf den SGIs für Software?
Für Software?
Ja, für erstmal Betriebssystem?
Ja, das Betriebssystem nannte sich IRIX. Ich habe mit IRIX 4 angefangen, IRIX 5 war nicht so gut, IRIX 6 war der Hammer. Also IRIX 6.5 ist einfach nur Zucker. Das sind so Mikrokernels, weil das sind ja Multiprozessorrechner. Ne? Also die IRIX, also die Kisten, also die Onyx, die liefen so mit 4 oder 8 und die großen, also das ging hoch bis 32 Prozessoren. Da war dann ein 4DWM, hieß das, das war dieser Ex-Window-Manager von SGI, der war eigentlich richtig sexy. Das Coolste war der Editor, der nannte sich Jot. Der war eigentlich ziemlich primitiv, aber der hatte ein Pop-Up-Menü. Das war so Copy-Paste, 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 Move-Around mit Maus. War sowas von easy, locker, flockig, während die anderen sich noch irgendwie die Finger an VI und Emacs abgebrochen haben. Ne? Hatte ich da schon einen voll geilen, grafischen, mega schnellen Editor. Es lief halt OpenGL drauf. Es lief Performer auf den Dingern. Das war eine Bibliothek, mit der man massiv parallel auf Multipipelines Grafik visualisieren kann und es gab Inventor, das war so ein Ding, damit kann man relativ schnell dreidimensionale Applikationen hochziehen lassen, hoch objektorientiert, aber mehr single-threaded, mehr so für Editoren und so ein Zeug, weil so Clicking und das ging mit Bomb Traverser, das war richtig geil, so Picking war mit Open Inventor eine easy coole Sache. Ich habe einen Editor für die Maschinenbauer entwickelt, da waren die richtig happy. Ja, du hattest ein Ding, das nannte sich Showcase und insbesondere so eine Buttonfly-Demo. Das waren so Buttons, wenn man auf den Button geklickt, das hat der Button sich so dreidimensional gedreht und dann kamen dann mehr Buttons und unten dran gab es dann Demos und dann hast du halt Demos gestartet. Also auf der Kiste Demos abfahren, das sind die ultimativen Blender-Kisten. Du kannst halt da einfach nur Demos drauf abfahren, ohne Ende, mit 3D-Grafik und einfach nur Knallpeng, toll, ne? Irgendwelche 3D rotierenden Dinger, wo du dann auch selber rotieren konntest. Und Beleuchtungsdinger und also so ein Zeug. Also ich habe davon jetzt nichts dabei zu zeigen, weil ich habe nichts gefunden, so in der Schnelle. Aber wenn du nach SGI-Demos suchst, findest du. Also das Geilste war zum Schluss Performer Town. Das war halt so ein Dorf, wo du halt frei durchfliegen konntest oder durchfahren konntest. Das war so eine Simulator-Demo, ne? Das war so Zeug, ja.
Sagt dir Terravision was?
Nein. Du brauchst so einen Stapel Festplatten und die Typen bei Atomcom waren solche arroganten Bastarde. Also Atomcom hatte ich ein paar Mal Kontakt und die haben mich jedes Mal behandelt, als komme ich vom anderen Planeten. Ich bin gar nicht dazu gekommen zu sagen, hey Leute, ich habe auch noch Onyx. So weit bin ich gar nicht gekommen. Ja, weil ich noch zurück wollte zu dieser Geschichte mit der Power Challenge. Er hat mir dann einen Account gegeben auf der Power Challenge. Ich habe unsere Software drauf kompiliert und optimiert, alles in Fortran. Hat ihn dann laufen gehabt und musste mit erschütternd feststellen, die Kiste hat nur 1 GB Hauptspeicher und unsere Server braucht 1,2. Was auch kein Problem ist, weil da hat er halt jeden Zeitschritt 200 MB rausgeswappt und dann 200 MB wieder reingeswappt. Ja, und dann hat er das Ding gestartet, die Applikation, hässlicherweise als Root, damit die halt die komplette Rechenleistung kriegt von dem Hobel und ist dann 3 Tage weggegangen, im Urlaub. Und die wollten die Kiste, und er meinte, die Kiste wird erst nächste Woche deployed. Was ein Irrtum war. Die Typen wollen die eigentlich sofort deployen und muss mit der Schüttern feststellen, läuft ein Prozess als Root, der sämtlichen Speicher frisst, der sämtliche Prozessoren belegt und dann nicht abzuschießen ist. Haben sich auch nicht getraut, den abzuschießen. Das hat dem Armen beinahe den Job gekostet. Und auf dieser Kiste hat dieser Prozess, wo wir dachten, dass er auf der Cray eine Woche braucht, tatsächlich nur 3 Tage gerechnet. Mit Swappen. Und dann hatte ich das Output-File auch gleich in den ZIP-File reingeschoben, also in den GNU-ZIP-File geschoben und habe mir das dann übers Netz rüber geschaufelt. Das war dann immer noch ein Output von ein paar Gigabyte. Und hab das Ding dann animiert auf der SGI. Da hatte ich dann nicht 5000 Partikel, sondern ich hatte dann tatsächlich 60.000 Partikel. Und das lief auf der Onyx richtig, richtig geil. Naja, dann aus der Zeit, so 94, war ich dann das erste Mal auf SIGGRAPH. Eine Professorin ist an der Uni dazugekommen, mein Professor war Dekan, der hat die besorgt, weil die sich mit Scientific Visualization auskennt. Die war auch so eine arrogante Person, also das, mit der bin ich auch nie richtig warm geworden. Aber die hat mir empfohlen, zu SIGGRAPH zu gehen, mich als Student Volunteer anzumelden. Da war ich dann in SIGGRAPH 94 Orlando als Student Volunteer, habe mir für 1.100 Mark einen Flug in die USA gekauft, durfte dann noch mit dem Bus von Bielefeld nach Amsterdam fahren, weil ich bin mit, wie hieß sie, an ein Martin Air geflogen. Das war so kleinste Bestuhlung. Und da das eine zweistrahlige Maschine war, sind die von Amsterdam an der Küste entlang geflogen, nach Florida und nicht direkt. Das heißt, ich war da fast 12 Stunden im Hobel. Und dann bin ich da in Florida so aus dem Airport getorkelt mit meiner Lederjacke an und dann haben mich dann die 35 Grad, 100% Luftfeuchte da fast umgehauen. Aber da auf der SIGGRAPH habe ich dann die erste Chicago Cave kennengelernt. Also wer weiß nicht, was eine Cave ist? Okay, Chicago Cave ist relativ einfach. Du hast 1, 2, 3, 4 Projektoren. Okay. Jeder Projektor projiziert auf eine Rückpro und der obere Projektor projiziert auf den Boden über Umlenkspiegel. Also hier sieht man die Umlenkspiegel, ne? Das sind die Projektoren. So, du hast also jetzt eine Projektion auf 4 Wänden. Also 1, 2, 3, 4. Okay. Der Mensch trägt eine Shutterbrille auf dem Kopf. So was. Und so ein Polyhemus Tracker. So was. Aber die haben Ascensions genommen. Ist dieselbe Technologie, nur eine andere Firma. Das heißt, du hast einen Kabel am Kopf mit so einem Tracking-Device, damit wird deine Kopfposition erfasst. Und die Kisten haben halt so eine dicke SGI, die hat halt, da kannst du halt easy 4-Channels-Grafik rausholen. Und da wird dann abhängig von der Kopfposition die Grafik 3D auf den 4 Flächen gerendert. Das heißt, du kannst wirklich Objekte im Raum stehen haben und kannst auch tatsächlich bis du halt hier die Kante siehst, drumherum gehen. Also das ist halt ein Virtual Reality Device. Sehr aufwendig, hat einen Vorteil, dass man halt kein Headset tragen muss, hat halt nicht das Problem mit der zu niedrigen Auflösung von Head-Mounted Displays. Also Head-Mounted Displays, da hat man zum Schluss hier diesen V6 und zwischendurch diesen V4, die hatten zu dem Zeitpunkt eine Auflösung von 640x480, auch wieder diesen magnetischen Tracking. Ja, und ein Sichtfeld, das war halt so wie durch eine Taucherbrille, ne? Also nicht besonders prickelnd.
Eine Frage noch zu diesem Kugelsraum da, wofür braucht man eine Shutterbrille?
Für das 3D.
Damit es stereoskopisch ist.
Ja, ja, klar. Okay. Du hast also, das sind Röhrenprojektoren, die machen aktiv Shutter stereoskopisch. Mhm. Ja. Deswegen hast du die Shutterbrille auf.
Eine Stunde.
Das geht nur stereoskopisch. Ja. Und hier sieht man halt so meine letzte Version. Also da sieht man leider meinen Windkanal nicht, aber er lief halt auch damit. Aber das bin übrigens ich. So sah der kleine Ralf aus.
Was hältst du da nach?
Das ist ein Polemus Fast Track. An on a stick. Also das ist der hier. Den on a stick, weil den Stylus hat man nicht. Also das ist ein Polemus. Da sieht man noch die Kiste von dem Polemus. Also die da. Da ist die Kiste zu sehen. Das ist so eine Space Maus. Da kannst du ein Objekt durchziehen, drücken, drehen, kippen. Also über 6 Freiheitsgrade im Raum bewegen. Das Ding ist extrem empfindlich, sehr schwierig zu programmieren. Und hier als Kiste stand dann so eine SGI Extreme? Wie hießen die Dinger? Was?
Ist ein Indie oder ein Octane?
Eine Octane hießen die Dinger, ja. Also das war auch wieder so Entwicklung, ne? Die Kiste, die war nur noch so groß wie ein Mid-Tower, ne? Und hat einfach die gleiche Power wie eine Silicon Graphics Onyx Reality Engine 2. Und stand auf einem Tisch. War dann zwei R10.000 Prozessoren drin. Hatte, glaube ich, auch 512 Megabyte Hauptspeicher oder ein Gig, ich weiß es nicht mehr. Und hier oben sieht man auch den Emitter für die Shutterbrille, nun stereoskopisch, ne? Und dann konntest du dann mit diesem Stick da virtuell Partikel in diese Strömung reinlegen. Da habe ich halt einen virtuellen Windkanal gebaut. Gleichzeitig zu dem Zeitpunkt hat NASA auch einen virtuellen Windkanal gebaut. Ich habe den Menschen kennengelernt, der den virtuellen Windkanal gebaut hat. War auch so ein fürchterlich arrogantes Wesen. Aber ich war wahrscheinlich auch arrogant. Und ja, also was sie bei NASA gemacht haben, war also von den Datenmengen her Spielzeug gegenüber von dem, was ich bearbeiten konnte mit meinem Zeug. Weil ich habe halt einen völlig anderen Ansatz gewählt, um die Daten zu visualisieren. Also der fehlerhafte Ansatz, den die in den 90ern gemacht haben, was CFD-Visualisierung angeht, war zu versuchen, die Grafikprimitiven zur Visualisierung in Echtzeit zu berechnen. Wenn die Datenmengen, wenn du realistische Datenmengen an Computational Fluid Dynamics in die Kiste packst, geht das nicht. Egal wie groß dein Rechner ist. Der Rechner muss dann, du kannst dann ausrechnen, dass der Rechner etwa die Größe oder größer sein muss, als die Maschine, auf der du die Simulation gefahren hast, sein muss. Und das ist einfach unpraktikabel. Bei so einer Simulation, die lässt du dann mal eine Woche laufen. Also ich habe eine Methode entwickelt, wo du quasi Grafikprimitiven vorberechnest, ablagerst, bei der Version noch im RAM, später out of core, also auf Platte. Und dann lädst du die Grafikprimitiven einfach interaktiv rein, abhängig von deinem Selektor. Also du selektierst eigentlich nur noch aus dem, du erzeugst einfach gigantische Mengen an Grafikprimitiven, Partikel, Strom, whatever, und selektierst nur noch. Das geht auch in Echtzeit. Aber halt berechnen, kannst vergessen. Da ist halt NASA dran gescheitert und die haben da, glaube ich, weiß nicht, auch einen zweistelligen Millionenbetrag verbrannt, um das rauszukriegen. Ja. Noch so ein paar Kleinigkeiten aus der Zeit, aus den späten 90ern. Also das ist das Ding, das sich teurer zieht. Das war ein Headset von Envision. Kostete auch irgendwie einen Arsch ein Bein, einen armen Bein und eine halbe Niere. Also irgendwie 150 oder 250.000 kostete das Gerät. Das war irre teuer. Hatte die höchste Auflösung an Head-Mounted Displays on the market. Hatte eine unglaubliche Auflösung von 1024x768. Das sieht so aus wie ein Klodeckel, weil man hat das Ding halt auf und hier waren schwarz-weiß Bildröhren, inklusive den, ich weiß nicht wie viel Kilovolt Spannung, um die abzulenken und den Kathodenstrahl zu erzeugen. Und vor jeder dieser schwarz-weiß Röhre war ein Shutter, ein Farbshutter von Tektronix. Das heißt, die haben sequenziell RGB bei 180 Hertz gemacht und dann über eine Optik in die Augen eingeblendet. Das heißt, der Field of View von dem Ding war für einen Eimer. Und durch das sequenzielle Farbshutter hattest du immer einen Regenbogeneffekt drin. Also 100.000 Tacken dafür auszugeben, war schon sportlich, die Firma ist so irgendwann untergegangen. Das Ding da, das war so ein Consumer-Headset, da hatte ich mal in San Francisco eins auf, damit konnte man ganz lustig Duke Nukem spielen. Das war so eine der Todesstöße von Silicon Graphics. Das ist eine Voodoo 2 Karte. Da hatte ich zum Schluss in meinem PC zwei Stück von drin stecken und hatte dabei hier so eine Shutterbrille auf. Und dann konnte ich halt Shutterbrille und 3D-Grafik auf dem PC machen. Dann konnte man so Spielchen wie Unreal damit spielen. Oder wie hieß dieses Autorennen? Das war geil. Need for Speed, genau. Da bin ich mit meinem pinkfarbenen Mercedes SL auf einem 5 Meter diagonale CRT-Projektionsfläche. Das haben wir gemacht bei der WDR Computer Club Nacht, der ersten. Da habe ich eine Virtual Reality Spielhalle hinter der Band in einem Hörsaal der Uni haben wir die gemacht. Da hat man also 5 Meter Bilddiagonale, so einen Elektrochromie-Projektor. Das war so ein 9 Zoll Röhrenbeamer, der hatte richtig gut Licht. Und dann habe ich diese Firma da, Wicked 3D hieß die, genau, habe ich dazu gebracht, mir 5 von diesen Brillen zu schicken und noch so eine Karte. Dann habe ich einen lokalen PC-Schrauber dazu gebracht, mir einen PC zu borgen. Da lief ein Celeron 300A drin, der war auf 450 MHz hochgetaktet, wie man das halt so macht mit Celeron 300As in der Zeit. Da muss man einen Jumper setzen, man hat einfach den Bordtakt von 66 auf 100 MHz hochgedreht und dann lief ja, der auf 400.
Das ging mit Nagellack.
Ja, habe ich, nee, ich habe später einfach die Leiterbahn durchgemacht, Nagellack war mir zu unsicher. Ja, das hast du auch?
Ja.
Geil, ne? Vor allen Dingen haben wir den gegen den 450 MHz Pentium 3 dann mal ein halbes Jahr später getestet und der war wirklich genauso schnell. Aber wir haben den gebencht. Wo merkt der Pentium 2 450, das war ein 1000 Marks Prozessor und den Celeron, den haben die für 180 vertickt. Da war ein Faktor 10 dahinter. Und der hatte wirklich die gleiche Leistung. War der gleiche Chip. Einfach nur runtergetaktet. So völlig absurd. Das war Intel in den 90ern. Hier ist so ein cooles Teil, das ist ein Long Ranger für diesen Pulhemus Fast Track. Damit kannst du dann halt den ganzen Raum tracken. Aber diese Magnetotracker haben halt den Nachteil, dass egal was, wenn du Metall im Raum hast, verbiegt das das Magnetfeld. Das heißt, deine Magnetfeldlinien, die werden halt verbogen und dann trackt das Ding nur noch Mist. Hier ist noch ein Bild von meiner Strömung in All Its Glory. Das ist diese Rechnung, die ich gemacht habe in Konstanz. Also mit dieser hohen Auflösung. Da haben wir auch die Partikel nicht hinter der Kugel eingestreut, sondern in konzentrischen Kreisen um die Kugel. Also das ist wirklich die Kármánsche Wirbelstraße in 3D. Und dann habe ich noch ein bisschen rumgeputscht, dass man halt noch einzelne Partikel selektieren konnte und dann die Bahn von einzelnen Partikeln verfolgen konnte. Mit einem interaktiven Interface. Man konnte mit Cursor-Keys einfach da so einen Cursor umherwuseln lassen und dann einzelne anwählen. Und dann hat er die einfach so durch die Zeit getrackt. Das sieht man auch wirklich schön hier diesen Wirbel hinterlässt. Hier sieht man das nochmal von hinten, einen leicht anderen Farbschema. Das war so die allerletzte Version von dem Ding. Da sieht man auch hier den Wirbel. Das war eine Version, da habe ich das dann interaktiv gemacht. Da habe ich in einem Raster um die Kugel eingestreut. Und diese kleine Kugel konnte man dann mit dem Tracker bedienen und hatte so das Gefühl, Partikel interaktiv einzustreuen. Das habe ich dann, als ich in Amerika gelandet bin, ab 2000, davon erzähle ich nichts, habe ich das out of core gemacht und habe 2001 ein Paper publiziert. Und das hat dann 2004 endlich mal NASA Ames anerkannt und hat dann meine Arbeit weitergeführt und da taucht mein Name in jeder dritten Zeile auf, gruselig.
Hattet ihr auch mal andere Sachen als Kugeln gemacht?
Nein. Ja, kommt gleich. Das war halt nur meine Mathe. Das ist mein Model Baby. Ne? Damit habe ich halt. Ja, so sah Ralf aus 1996. Das bin ich. In New Orleans. Auf Sickgraph, wie sich's gehört. Ja, wird da auf diesem Boot da hinten, da fanden die ganzen Sickgraph-Partys statt. Das war richtig geil. Ich war da auf diesem Paddelboot, wie heißt der Dinger? Raddampfer. Da ist ein riesiger Ballroom drin, also das ganze Deck ist einfach offen, mit Tanzfläche und so. Und dann habe ich den Menschen gefragt, was gibt es hier zu trinken? Er meinte, ja, Whisky Cola. Und dann habe ich da gesagt, Whisky Cola. Dann habe ich ungelogen einen großen Becher in die Hand gekriegt. Und die Frau hat dann eine Flasche Whisky genommen und eine Flasche Cola und hat den gemacht. Die Whiskyflasche war nicht gebremst. Das war so tatsächlich 1:1. Ich weiß nicht, ob ich davon 2, 3 oder 4 getrunken habe. Ich hatte ernsthafte Probleme, mein Hotel zu finden. Also, ja. Ja, dann ist unser Zeug, hat dann irgendwie Fame gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf, aber ich denke mal, nach 25 Jahren ist der Non-Disclosure vorbei. Das ist ein Motor von VW. Das ist ein V10 Motor. Und was man hier sieht, ist das Kühlwasser. Also quasi den Kühlkreislauf von diesem V10 Motor. Wasser kommt hier unten rein, wird dann halt verteilt und fließt dann da hinten wieder raus. Und das ist hier mit Stromlinien visualisiert und das Ganze lief halt in Echtzeit, 3D, im Raum schwebend, mit Shutterbrille. Hat wie man das so macht, ne? Aber das Hauptproblem, was ich bei dem Ding hatte, das CFD-System, was die verwendet hatten, hat wirklich ein sehr seltsames Fileformat gehabt, also ein sehr seltsames Struktur von dem Gitter. Also das hat mir ziemlich viel Nerven gekostet. Hier ist noch eins von Audi. Das ist der Einlass von einem 5-Ventil-Motor. Und da sieht man halt die Durchströmung von den Ventilen. Audi hat halt auch Interesse an dem Zeug. Für die habe ich auch noch den Flow in der Klimaanlage visualisiert. Und das hier ist so die Version von 2001 von der Strömung, wo ich halt dieses Paper da geschrieben habe, was dann aus der Endphilosophie wird. Das war jetzt dann schon auf PCs, ne? Also wie sieht man da, KDE. Habe ich noch irgendwas vergessen zu erzählen? La 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 la.
Und diese 3D-Grafikkarten haben jetzt in einem Schlag diese Silicon Graphics-Welt hier.
Also, ich wollte noch kurz erwähnen, ich habe dann 1995 habe ich mir ein Nintendo 64 gekauft, das haben die auf Seagraph gezeigt. 96 habe ich mir das gekauft und habe ich die Deception. Schön. Silicon Graphics und Nintendo. Das alte Logo. Ich habe auch den Entwickler von Nintendo 64 kennengelernt, auch so ein Althippie mit langen Haaren. ja, klar. Das war so, was passiert ist, Nvidia hat einfach auf den falschen Markt gesetzt. Ja. Die waren irgendwie der Meinung, dass sie ihre 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 Millionen teuren Maschinen weiter verticken können, um halt so Case zu bespielen und Projektionen zu bespielen und Planetarien zu bespielen. Der Markt ist ja klein, ne? Und da ist dann halt der Großteil der Entwicklungsabteilung ist halt da ausgewandert in so eine Firma, die fängt glaube ich mit N an und hört Nvidia auf. Und ich habe es mitgekriegt. Also ich habe einen Typen von SGI, der meinte zu mir, ja, 10-mal so schnell hier Infiltrality, nee, wir haben da Sachen gerade in der Pipeline, das ist noch viel genialer. Und da konnte mir natürlich NDA-mäßig nichts erzählen. Das war einfach halt das Geburt von der GeForce 1, ne? Was da passierte. Das war 96 schon. Ne? Da war halt der Großteil an dieser Forschung, also in diesen Onyx Reality Engine 2, da waren hauptsächlich Intel, i860 hießen die Dinger. Ne? Also Intel Streaming-Prozessoren waren da drin. Ich glaube 32 Stück oder so. Das war wirklich, also eine Reality Engine, das waren zwei so große Boards, zwei Stück. Und auf jedem Board war nochmal ein Daughterboard oben drauf mit Speicher. Also so eine Tech war da. Ja. Und da ist natürlich die Integration, das Integrationspotenzial gigantisch. Ne. Heutzutage hast du, also kaum 5 Jahre später gab es das halt alles auf einem Chip und hieß dann GeForce 2. Also die GeForce 2, die war schon so schnell wie eine RE2, also easy. Und die GeForce 4, die ich da nochmal hatte, die war schon deutlich schneller. Und wir hatten auch noch Onyx mit Infinite Reality und so ein Immersive Desk in Kalifornien. Und ich habe halt auf dieser GeForce 4 war das, glaube ich, entwickelt und habe da diese Strömungsvisualisierung gemacht. Und dann haben wir den Code, weil das war so eine VR-Umgebung von einem Kollegen von mir, dann auf SGI geportet. Das war einfach, weil es sprach alles OpenGL. Und haben das dann halt auch auf der SGI gemacht, ne, mit Stereo und so und dem Immersive Desk. Aber die war zu langsam, merkte man. Das lief auf dem PC schneller als auf der Million-Dollar-Kiste. Ich kann mich noch erinnern, ich war dann irgendwann mal in San Diego, habe das dem San Diego Supercomputing Center gezeigt. Ne? Und da hatte ich diesen Dell-PC, da habe ich 4 IDE-Platten reingeschraubt, um ein bisschen mehr Speed zu kriegen von der Platte. Damit die Platten nicht zu heiß liefen, habe ich damit einen Kabelbinder seitlich so ein 80er Lüfter noch dran gekabelt gebunden, und das war so ein Dell-Gehäuse, das habe ich dann so halb aufgemacht, dass die Lüfter reinging. Und da habe ich denen das da gezeigt, und dann meinten die plötzlich, wie viel being humiliated. Also die hatten da ihre super geilen Computer in San Diego und hatten dann ein 12-köpfiges Team, und ich habe denen gezeigt, wo der Hammer hängt. Also, was soll ich sagen, ne? Ich habe da einfach den richtigen Weg zur richtigen Zeit gefunden, und es bringt mir immer noch nichts. Also whoever listens to that oder sieht mich hier gerade online, also das ist immer noch heiß, das Thema, auch wenn es von 2001 ist. Und diese Methode, die kann man einsetzen auf massiven parallelen Rechnern, und das ist alles voll skalierbar. Und ich hätte schon Bock, ein Startup zu gründen. Ich habe es schon 2005 versucht, habe kein Geld dafür gekriegt. Und vielleicht ist es mittlerweile irgendwo angekommen, dass man mit sowas vielleicht doch noch Geld machen kann. Weil ich kenne die Entwicklung in der wissenschaftlichen Visualisierungs-Community, und die haben immer noch die gleiche räudige Software wie vor 20 Jahren. Die ist halt nur aufgebohrt, verbessert, verschönert, aber es ist immer noch die gleiche Scheiße. Und es ist immer noch gleich imperformant. Und man kann Besseres entwickeln. Es wird auch dran geforscht, aber wie halt Forschung so ist, ne? Da entwickelt sich halt wenig marketingfähiges Zeug draus. Habt ihr sonst noch Fragen? Ach ja, diese Taschencomputer, da kann ich noch einen Hack erzählen. Einen Hack habe ich noch, und dann mache ich Schluss, okay? Und zwar hat die Telekom diese neuen Carrier eingeführt in Ende der 90er, wo man eine 010-Nummer wählen konnte, 010 irgendwas, und dann hatte man einen anderen Carrier, Arcor oder whatever, um zu telefonieren. Okay? Und diese Telefonzellenautomaten, die es zu dem Zeitpunkt noch gab, die waren in dieser seltsamen Chipkarte, hatten überall eine Barriere drin, dass wenn man 010 gewählt hat, der automatisch dicht gemacht hat. Das war eine Blockade in der Hardware. So. Diese Psion Organizer hier, also die haben einen sehr großen Lautsprecher. Und in der Datenbank von den Dingern kann man halt Telefonnummern eintippen. Und wenn man da eine Tastenkombo drückt, piepst er die Telefonnummer als Mehrfrequenzwahlton. Sehr praktisch. Wenn ich jetzt von dieser Telefonnummer eine 010 irgendwas davor tue und an so einem Kartentelefon hingehe, das mit dem Psion da reinpiepse, funktioniert diese Hardware-Blockade von der Telekom irgendwie nicht mehr. Das ist mal wieder noch durchverbunden. Die Gebühren gehen dann irgendwo nach Def 0. Es gibt da keine Abrechnungsmodus. Ja, ich habe da stundenlang mit meiner Freundin Nicola an der Ostküste mich unterhalten. Das war hervorragend. Ne? Ja. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt.